Radio Darmstadt.
Mit dem Chaos Radio.
Radadadadada.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur 39. bzw. 40. Ausgabe von Zierada, dem Chaos Radio Darmstadt.
Denn wir hatten eine Sendung auf dem What the Heck und...
Leider haben es viele verpasst, denke ich mal, weil es kam keine Announcement-Mail oder sowas, aber...
Trotzdem war es für die Zuhörenden relativ lustig, für uns nicht, wir sind in Wasser ersoffen. Wir haben uns deswegen entschieden, das die 39.5. Sendung zu nennen.
Genau, die 39.5. Sendung hier, diesmal nicht in Englisch.
Diesmal können wir wieder Deutsch sprechen.
Zum Glück.
Worum geht's denn heute?
Also heute geht es erstmal um Cisco Insecurity.
Genau, wir haben einige Telefongäste.
Und um die What the Heck.
Und da werden wir euch berichten, wie es war, wie wir abgesoffen sind, wie cool es war.
Es war nass.
Es hat alleine während unserer Sendung 40 Millimeter geregnet.
Unsere Sendung war nur 2 Stunden lang, aber...
Und wir hatten einen fetten Stromausfall mitten in unserer Sendung, was immer spannend ist.
Auf jeden Fall.
Nun gut, wir haben es aber alle überlebt. Ihr seht es daran, dass wir hier in dieses Mikro sprechen. Wir freuen uns schon auf eure Anrufe, die wir sowohl zu Cisco als auch zum WhatsApp erwarten. Geben euch bis dahin jetzt ein bisschen elektronische Musik auf die Ohren und freut euch schon mal. Joint in Channel, C-Radar im Irknet.
C-Radar.
C-Radar, oh Entschuldigung. Und für diejenigen, die uns anrufen wollen, unsere Telefonnummer ist 06151
87 00 100.
An dieser
time.
Jo, wir haben jetzt einen Studiogast hier. Das ist der Rip und der wird uns jetzt zum Anfang erstmal erklären, was denn Ciscos überhaupt sind, wofür die benutzt sind und warum Cisco Security so wichtig ist.
Ja, also grundlegend, Cisco wird in dem Bereich Switching und Routing eingesetzt, unter anderem auch jetzt im Internet. Und gerade da in Public-Netzen, wenn...
Ja.
Es wird halt im Internet Backbone eingesetzt.
Er stirbt gerade.
Okay, dann spielen wir erstmal noch ein bisschen Musik. Martin, hast du was fertig? Ja. Die Musik heute gibt euch DJ Spock auf die Backen. Der ist mal wieder für unsere elektronische Musik zuständig.
Deep breath, 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 deep Das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy, quando eu tinha lambreta. Depois comprei um carro, parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Splash. Mas essa história também é interessante. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr? Meu Cadillac, bibi, quero consertar meu Cadillac. Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava, eu usava o Calhambeck, bibi. Quero buzinar o Calhambeck, bibi. Saí da oficina um pouquinho desolado. Confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Calhambeck, bibi, buzinei assim o Calhambeck, bibi. E logo uma garota fez sinal para eu parar, e no meu Calhambeck fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei que o Calhambeck, bibi, o broto quis andar no Calhambeck, bibi.
exata de trocar. O calhambeque bip bip, meu coração ficou com calhambeque bip 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 bip. Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou me embora. Existem mil garotas querendo passear comigo, mas é por causa desse calhambeque, sabe? Bye. É. Bye. Bye. Aham.
Willkommen zurück zu C-Radar und jetzt will uns der Rip etwas über Ciscos erzählen.
Also, hier ist nochmal der Rip. Okay, Cisco findet man eigentlich auf fast allen Layern des OSI-Netzwerkmodells, wobei ich dieses Modell eigentlich nicht gerne erwähne. Das ist zum Beispiel auf der Switching-Ebene, auf Routing-Ebene. Man findet es in Ethernet-Netzen, in ATM-SDH-SONET-Netzen, auf MPLS-Backbones. Cisco steht eigentlich für Routing, Firewalling, für alles Mögliche. Es gibt es im Voice-VIP-Bereich. Das gibt zum Beispiel die Pixen. Das sind die Cisco Firewalls. Die gibt es als Soho-Lösung, aber auch größer. Cisco basiert direkt auf dem Internet Work Operating System. Dieses Betriebssystem ist monolithisch aufgebaut. Das heißt, es gibt keinen modularen Aufbau. Sprich, uns stirbt irgendein Prozess weg und es kann passieren, dass der komplette Betriebssystemkern mit wegfliegt. Das heißt, es gibt einen Kernel Panic und diese ganze Maschine ist weg. Das Schlimme ist, jeder Prozess hat somit Zugriff auf den kompletten Arbeitsspeicher und kann den auch dementsprechend verändern, wie er das gerne möchte.
Warum ist es dann so wichtig, dass die Kisten so wichtig sind?
Von der Sicherheit her. Ja, nehmen wir einfach mal ein Fallbeispiel eines mittelständischen Providers. Sagen wir mal, der hat eine 7206 VXR da stehen und fährt darüber seine BGP-Announces. So, und jetzt bricht dieser Cisco weg und ist dieser Provider ist halt nicht redundant ausgelegt. Dann würde das im schlimmsten Fall bedeuten, dass der Provider halt für die Zeit, wo die Cisco down ist, seinen Kunden kein Internet mehr providen kann. Das heißt, jegliche Routen sind auch weg.
Und wenn es einen Exploit gibt, der für ziemlich viele Ciscos passt und mit dem man ziemlich viele Ciscos runterfahren kann?
Ja, dann hätte man viel Spaß am D6 und an anderen Peering-Punkten.
Wie viel Prozent vom Internet sind deiner Meinung nach ungefähr Cisco-Kisten?
Oh, das ist variiert immer, aber ich würde mal so grob sagen 70-80%. Wobei mittlerweile auch sehr viel Juniper eingesetzt wird. Allein die Telekom zum Beispiel hat ja fast nur noch für ihre Backbones Juniper-Router da stehen. Allein die komplette DSL-Infrastruktur basiert ja auf Juniper und ECI-Hardware. Siemens unter anderem auch noch, aber das eher für die Last Mile.
Okay, wunderbar. Der geeignete Nerd kann sich jetzt sicherlich vorstellen, wie wichtig es ist, dass das funktioniert. Und deswegen haben wir gleich mal als nächsten Telefongast den Annie. Aber noch vorher ein bisschen Musik.
Sei lá na Bahia, de Mucama, confeitor. Seu pai dormia em cama, sua mãe no pisador. Seu pai só dizia assim, vem cá. Sua mãe dizia
schon sind wir jetzt wieder zurück. Jetzt haben wir den Annie am Telefon.
Jo, hallo,
Annie.
Hallo.
Moin.
Moin.
Und du willst uns ein bisschen was erzählen, was da mit Michael Lynn abgelaufen ist und warum der seine Papiere wieder zurückziehen musste, die er veröffentlicht hat und vernichten muss, soweit ich gehört habe.
Ja, genau. Also ich wollte ein paar Sachen über Michael Lynn erzählen, der auf der Black Hat-Konferenz einen neuen bzw. alten Cisco-Exploit vorstellen wollte. Das sah soweit auch ganz gut aus. Das ging alles ins Vortragsprogramm. Allerdings am Tag, wo er den Vortrag halten sollte, wurde dieser aus dem Vortragsprogramm entfernt. Und auf Nachfragen hieß es dann, dass ISS bzw. Cisco sich geeinigt hätten, dass der Vortrag nicht stattfinden soll, weil da bestimmte Details veröffentlicht werden sollten, die nicht so gerne gesehen werden. Allerdings hat Lund dann gesagt, ja gut, er kündigt jetzt bei ISS, das ist quasi das Internet Security Systems, das ist eine Firma, und hat den Vortrag dann quasi trotzdem gehalten. Allerdings hat man dann auch gesehen, dass in dem Vortrag jetzt nicht recht viel neue Sachen gesagt wurden, sondern es wurde im Prinzip halt nur ein neuer Exploit vorgestellt, der allerdings auch schon mal in einer alten FRAC-Ausgabe behandelt wurde. Gut, nachdem er den Vortrag dann gehalten hat, haben Cisco und ISS bei einem US-Gericht eine einstweilige Verfügung eingereicht gegen Lynn, dass er den Vortrag quasi nicht mehr halten darf und dass er auch keine weiteren Details preisgeben darf, weil Cisco meinte, dass er diese Kenntnisse durch Reverse Engineering von dem Cisco IOS-Code erhalten hat und das dort quasi nicht ganz legal ist. Jo, dann ging es quasi so weiter, dass Cisco bzw. ISS gesagt haben, dass er alle Unterlagen löschen soll und auch dem Veranstalter der Black Hat-Konferenz wurde auferlegt, dass sämtliche Aufzeichnungen, also Video, Audio und so weiter, gelöscht werden müssen. Und später ging es dann auch noch so weiter, dass ISS die Betreiber von Webseiten, die den Vortrag gespiegelt haben, quasi auch abgemahnt hat und die diesen Vortrag entfernen mussten.
Ja, wobei ich das ja so sehe, dass wenn sowas schon mal online ist, dann ist das eh nicht mehr zu vernichten, meiner Meinung nach.
Nee, ist es auch nicht, aber sie haben es halt mal probiert. Jo, gut, so ein paar Details zu dem Exploit eventuell noch. Also es handelt sich darum, um einen Fehler von der IPv6-Implementation von Cisco IOS, bei dem man quasi mit speziell gebauten IPv6-Paketen einen Buffer-Overflow erzeugen kann und so dann auch quasi irgendwelchen Code mit einschleusen kann. Also Backdoors oder was auch immer.
Du hast eben erzählt, dass Michael Lynn das Exploit veröffentlicht hat,
beziehungsweise ja, vorgestellt hat. Ja, das ist im Prinzip, war das eine Aufbereitung von einem alten Exploit von Phenolith. Und ja, er hat eigentlich nicht recht viel Neues erzählt, er hat das nur noch mal ein bisschen besser aufgearbeitet und ja.
Ja, wer ist denn der Michael Lynn eigentlich so? Was macht er denn so normalerweise?
Ja, das war Mitarbeiter von ISS, von dieser US-Firma Internet Security Systems. Und der macht halt prinzipiell auch Code Audits und ähnliche Sachen.
Ja. Würde ich sagen, falls ihr Fragen habt zu Ciscos.
Wie bitte?
Gibt's noch was Besonderes zu diesem Exploit zu erzählen?
Naja. Das Problem an diesem Exploit ist halt, dass es quasi der erste Exploit für ein iOS-Betriebssystem ist, in dem nicht nur eine DOS-Attack gefahren werden kann, sondern mit dem auch erstmals Code mit eingeschleust werden kann. Das heißt, man kann auf den Cisco-Routern irgendwelche Backdoors installieren oder das Routing verbiegen oder Traffic umleiten und mitsniffen und solche Sachen.
We own you.
Jo, genau. Ja, und da halt die Internetinfrastruktur doch zu 60%, 70%, 80% auf Cisco-Routern basiert, ist das halt ein relativ schwerwiegender Bug eigentlich. Das heißt, wenn da jemand mal das wirklich ausnutzen kann und will, dann kann man dadurch schon sehr viel erreichen.
Ja, da würde ich mich erstmal bei dir bedanken.
Jo, für das kein Interview. Problem.
Und falls ihr da draußen noch irgendwelche Fragen zu Ciscos habt oder was erzählen wollt, dann ruft doch an unter der
06151 87 00100.
Und bis dahin noch ein wenig Musik auf die Ohren.
Hello, my name is Jimmy. I'm in the fifth grade. My teacher is Mrs. Watkins. I made a picture for you today. It is a picture of Godzilla, and there's Godzilla up there, and he's being attacked by an airplane going around his head. He's shooting stuff into him. He's mad. We'll be right back.
So, wir haben jetzt wieder einen Telefonhörer, Gast, den wir angerufen haben.
Und zwar den FX von Phenolit. Hi.
Hallo.
Ja, wir haben jetzt ja schon ein bisschen die Einführung dazu gekriegt und dachten uns, telefonieren wir mal mit dir, das haben wir ja vorhin abgesprochen, und hören wir mal, was du noch daran zu erweitern hast.
Ich soll jetzt einfach mal loslegen.
Genau, am besten das.
Ja, am besten fange ich mal damit an, dass ich gleich was ganz Unfreundliches mache, meinen Vorredner korrigiere. Also Code ausführen auf Cisco machen wir schon seit 2002, das habe ich 2002 auf der Black Hat gezeigt. Das ist auch das, auf dem der Michael da aufgebaut hat. Aber es ist durchaus interessant, also es ist ein spannendes Thema und es ist wirklich schade, dass sich so lange nicht so viele Leute damit beschäftigt haben. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Die Vorredner haben ja schon einiges gesagt, also das Internet besteht nun mal aus diesen Teilen. Und da haben wir schon in der Vergangenheit eine ganze Menge Spaß gehabt. Also so der Fall, dass ein junger Mensch zu Hause, der ein bisschen Langeweile und einen Internetanschluss hat, eine Menge Cisco-Route übernehmen kann, ist ja nicht ganz neu. Also wir haben sowas schon gehabt. Es gab einen Fehler im Cisco HTTP-Daemon. Das ist, wenn man ein bisschen weniger talentierterer Netzwerker ist, dann verwendet man halt nicht das Kommandozeilen-Interface. Das kennen wir von Betriebssystemen. Die weniger talentierten klicken auch lieber rum. Sondern hat man da einen Webserver direkt auf dem Router und da kann man da ein bisschen was konfigurieren und sowas. Und dieser Webserver hatte einen sehr, sehr hübschen Fehler. Man konnte nämlich tatsächlich als irgendwer dahergehen und sagen, ich bin jetzt Administrator von diesem Router. Das gab's und interessanterweise war das nicht so weit publiziert, weil es eben genau diese ganz großen Maschinen von den Providern nicht betroffen hat. Also diese ganz großen Dinger, die unser Internet betreiben, die haben natürlich keine Webserver drauf, weil die Jungs wissen schon, was sie tun. Aber so die ganzen, ganzen vielen kleinen Provider, das war nun gerade auch so Dotcom-Zeit, hatte so jeder und sein Hund eine neue Cisco und keiner Zeit, die zu konfigurieren, die hatten das eben. Und das war schon sehr interessant, was so diese berühmten Cracker, Blackheads, also die bösen Hacker so damit gemacht haben, nämlich eigentlich gar nicht so viel. Also sie haben diese Router verwendet, um von da weiter zu springen, um ein bisschen schwieriger zu erkennen zu sein und so, wenn sie getraced werden, aber ansonsten haben sie mit diesen Routern nicht viel gemacht. Manchmal kam es halt vor, dass sie genau die schon angesprochenen Dinge getan haben, also man kann ja dann hervorragend den Netzwerkverkehr umleiten und ähnliches. Aber sonst ist da eigentlich nicht so viel passiert. Deswegen ist die Aufregung darum eigentlich mehr dahin zu attributen, dass es gerade jetzt diese ganze Nummer mit dem Gerichtsverfahren und sowas gab.
Ja, also eine Cisco, das müsste man sich ja eigentlich vorstellen, ist ja doch wahrscheinlich auch ein prima Paketgenerator oder so. Bisher sind wir ja da von dem Herunterfahren des Internets ja noch verschont geblieben.
Ja, das geht auch nicht so schnell und da kann man auch andere Dinge tun, um das Internet kaputt zu machen, aber das mal dahingestellt. Also es ist schon ein prima Paketgenerator, da hast du natürlich völlig recht. Also nur wenn man sowas hat, also das ist genauso wie die Diskussion mit dem großen Cisco Internet Endewurm. Wenn man eine Variante hat, irgendwie Ciscos zu übernehmen und zu behalten, ohne dass sie abstürzen und da administrativen Access drauf zu haben, dann hat man doch viel mehr gewonnen als irgendwie Leute zu dossen mit einem Paketgenerator oder das Internet runterzufahren oder einen Wurm zu schreiben. Also ich meine, was man dann hat, ist die Möglichkeit, überall Man in the Middle zu machen, ohne irgendwelche Probleme dabei. Ich stelle mir da jetzt so, also ein typisches Szenario ist ja, wenn man jetzt auf, sagen wir, auf What the Heck sitzt, ja, und Wireless verwendet, dann weiß man ganz genau, bestimmt so 30, 40 Kiddies haben Ethercap an und intercepten halt den Traffic. Das ist in einem lokalen Netzwerksegment oder in so einem Wireless-Netz sehr, sehr einfach. So auf Internet-Scale ist das sehr, sehr viel komplizierter. Also wenn ich jetzt die Kommunikation von einem Israeli mit einem Brasilianer intercepten sollte, müsste ich wirklich eine ganze Menge Provider hacken, um da irgendwo einen Fuß reinzubekommen. Wenn man jetzt aber eine Variante hat, direkt auf irgend so eine Backbone-Cisco zu kommen und dort sich sowas zu konfigurieren, ist man natürlich sehr viel besser dran. Und dann kann man solche Dinger machen wie Leute, die hinter zig Firewalls sitzen und der Meinung sind, garantiert nicht angegriffen werden zu können, aber die mit ihrem WinAmp oder was auch immer für ein Player auf eure Seiten gehen und jetzt den Livestream gerade hören, die haben dann halt da drauf geklickt und dann schickt man halt in diesen Stream so ein Paket, was ihren Player hops nimmt. Und dann hat man die hops genommen. Das ist schon sehr viel spannender, als irgendwie das Internet runterzufahren. Würde man sich ja einen Spielplatz kaputt machen.
Ja. was hat es denn an größeren Hacks davon mal gegeben, die da bekannter geworden sind? Hat es da mal was gegeben oder?
Größer im Sinne von technisch oder größer im Sinne von Effekt?
Größer auch durchaus im Sinne von technisch.
Na, da hat es irgendwie nicht so viel gegeben, was sehr bekannt geworden ist. Also ich habe das ja wirklich sehr lange gemacht und ich habe halt 3 Exploits geschrieben, die tatsächlich Code auf dem Router ausführen und einfach seine Konfiguration ändern. Das hat der Michael jetzt ein bisschen cooler hinbekommen, da kriegt es halt gleich eine Shell. Aber sonst gab es da irgendwie technisch, ist da nicht so richtig viel abgegangen. Von dem Effekt her ist natürlich irgendwie gerade mit dem vorhin angesprochenen HTTP-Fehler durchaus mal sehr lustige Dinge gemacht worden. Also so Geschichten, man kann ja auf so einem Router wunderbar diesen ganzen Traffic umleiten und natten und so weiter. Und was dann natürlich immer sehr viel Spaß gemacht hat für die Leute war, wenn sie irgendeine kleine Firma hatten in ihrer Umgebung, die sie aus irgendwelchen Gründen genervt hat, keine Ahnung, sie haben einen Laptop gekauft und es war kaputt oder sowas, dann haben sie halt deren Router-Hops genommen und haben halt alle Webseiten, Anfragen, die aus dieser Firma rauskamen, auf irgendwelche Porn-Seiten umgeleitet und sowas. Aber so richtig große Nummern gab es da relativ wenig, was man schon mal gemacht hat, aber das wird nicht so gern gesehen, auch auf, sagen wir, Polizeiebene nicht so gern gesehen, da gibt es dann gleich richtig Ärger, ist, wenn man halt irgendwie an diesen Peering Points rumspielt. Also das sind die Teile, wo die großen Netze miteinander reden. Die müssen sich ja auch irgendwann mal unterhalten, wer wo wohnt. Und wenn man da an auch so kleineren Peering-Ecken rumspielt, dann hat man schon einen relativ schnellen Effekt. Also dann hat man sowas wie, sagen wir, die ganze Rhein-Main-Gegend ist jetzt ohne Internet. Das merkt man schon. Das geht auch relativ schnell, dass irgendwie andere Leute das merken, selbst wenn sie mehrere Anbindungen haben. Das ist auch schon passiert, aber sowas wird gewöhnlich unter, so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, einerseits, weil sowas ständig passiert, ganz ohne Hacker, weil der Kram einfach auch nicht so toll funktioniert und alle Nase lang halt crasht und kaputt geht. Andererseits natürlich auch, weil, naja, es wissen dann auch nur ein paar, dass das jemand gemacht hat und das nicht zufällig passiert ist und das will man dann auch nicht so breit treten. Also das ist auch etwas, das ist ein bisschen wie bei Banken, wenn denen Geld geklaut wird. Wenn einem ISP irgendwie in der Netzwerkinfrastruktur was richtig Übles passiert, dann wird da schon sehr drauf geachtet, dass da nicht so viel erzählt wird.
Lieber schweigen und es kommt nichts raus in den guten Ruf behalten.
Ja, naja, so ganz Unrecht haben sie ja nicht. Ich meine, es passiert tatsächlich jeden Tag, ohne dass irgendwer böse Absichten hat, weil der Kram funktioniert einfach nicht. Ich meine, man überlege, wie oft man irgendwelche Computergeräte, die man besitzt, rebootet. Bloß weil sie nicht funktionieren. Heutzutage müssen wir schon unsere Handys ständig rebooten, weil sie nicht funktionieren. Wenn man das dann so auf die an die große Glocke hängt, dann denkt auch wirklich jeder irgendwie, das Internet ist super unsicher und der normale Endverbraucher auf der Straße dreht dann total am Rad und das ist eigentlich auch nicht nötig. Ganz so einfach ist es auch wieder nicht. Ne?
Wie stabil oder instabil sind da die, ist da das iOS?
Naja, ich meine, Stabilität ist schon eine ihrer Hauptaufgaben. Also es geht so in der Reihenfolge Geschwindigkeit ist so das Wichtigste für einen Routerhersteller, dann Stabilität und dann kommt alles andere. Und irgendwo ganz hinten an Platz 99 kommt Security. Es ist eigentlich, das geht so. Also der Witz ist halt, die haben so ein Design, was sie, also die Cisco sind erfunden worden, ich glaube Anfang der 80er Jahre in San Francisco, daher auch der Name. Und das waren eigentlich so PCs in weißen Gehäusen, die sahen ganz lustig aus. Und die haben halt seitdem diese Software entwickelt und eigentlich von der Architektur her zwar schon neue Dinge gebaut, aber meistens auf Hardware. Also sie haben sich ganz abgefahrene Hardware ausgedacht, wie man das alles schneller kriegt und so. Aber an der Software haben sie nicht viel gemacht. Das heißt, die funktioniert auch noch so, wie Anfang 80er Jahre Prinzipien sind. Wurde zwischendurch ein bisschen von Unix geklaut, aber das hat auch nicht so gut funktioniert. Das heißt, stabil sind die eigentlich gar nicht. Wenn die irgendein Problem haben, booten die einfach neu. Das ist so ähnlich wie im Handy. Im Handy gibt es auch ganz viele kleine Prozesse, die immer gucken, ob irgendwas kaputt ist. Und wenn ja, dann starten sie es neu und dann merkt es keiner. Und bei den Routern merkt man es halt schon, aber dafür sind halt die Routing-Protokolle so gebaut, dass sie mit so einem Schluck auf von so einer Kiste oder so einem Reboot halt mal klarkommen. Und dann wird der Traffic halt mal 5 Minuten woanders lang geschickt und dann geht's wieder. Also so, das muss auch gar nicht so stabil sein, deswegen... Also Leute, die so größere Netzwerke bauen, fluchen auch ungemein auf iOS und das nicht ohne Grund. Also man hat da schon Probleme. Stabilität ist nur eine Sache. Also was eigentlich viel schlimmer ist, wenn man von einer Version auf die andere upgradet, dann sind die Kommandos ganz andere. Das heißt, die Konfiguration funktioniert erstmal so gar nicht mehr. Und wenn man Pech hat, funktioniert auch irgendein Feature gar nicht mehr und dann gleich wieder und dann mal ein bisschen und dann reden nur die zwei Versionen nicht miteinander. Man kann sich das, also, ach ja, das muss man vielleicht dazu sagen, bei Cisco Versionen ist nicht wie bei Windows, dass wir irgendwie ein Windows 98 haben und dann haben wir ein Windows 2000 und ein ME und insgesamt haben wir vielleicht so 6 verschiedene Windows-Versionen zur gleichen Zeit. Cisco maintaint im Moment 13.000 verschiedene Software-Versionen.
Wie viel?
13.000 Stück.
Krass.
Das ist halt das Problem bei Nicht-Modularität. Sie müssen halt, also selbst wenn Sie dieselbe Software-Version, die exakt selbe Software-Version haben, müssen Sie halt eine Software rausgeben, die nur IP spricht. Eine, die IP und IPX spricht. Eine weitere, die IP, IPX und ein bisschen Krypto. Das heißt, man muss übrigens auch extra für SSH bezahlen. Das spricht. Dann gibt's eine weitere, die Firewall kann. Das kann man dann weiter kombinieren. Das heißt, mit jedem Feature hat man irgendwie in so einer Matrix von Softwarestücken zur Version. Mit jedem Feature macht man da so eine neue Spalte auf und das, wie das bei Matrizen nun mal ist, steigt eben exponentiell an. Also das ist ganz, ganz übel. Und das kann durchaus sein, dass zwei Subversionen, die irgendwie, die eine heißt A, die andere heißt B, aber die reden einfach nicht miteinander. Da kann man schon richtig Pech haben. Deswegen ist auch diese Nummer mit irgendwie updatet eure Ciscos und patcht euer iOS totaler Keks, weil das ist kein Patch, man ersetzt das ganze Betriebssystem. Und in 99 Fällen von 100 läuft danach die Konfiguration nicht mehr.
Ja, um auf das Exploit zurückzukommen, ich meine gelesen zu haben, dass das noch nicht mal unbedingt an den V6-Bug gebunden ist, sondern dass es nur eine neue Technik ist, quasi um eine Shell zu bekommen. Inwiefern stimmt denn das?
Okay, also das wird jetzt sehr technisch, aber können wir gerne machen.
Wir haben den Vorteil bei Cira da, dass wir eine wirklich eine absolute Nerd-Sendung sind und deswegen keinerlei Rücksicht auf unsere Zuhörer nehmen müssen. Wie zum Beispiel andere Radios halt in Berlin, wo es halt nicht so gut kommt.
Das ist aber schön. Gut, dann können wir jetzt mal richtig technisch werden. Also das sind ja beides Geschichten, also das sind ja alles Geschichten, die du in Heap Overflows findest. Also das sind alles Heap Overflows. Nun ist es so, dass Cisco ein bisschen komplizierteren Heap hat als die meisten Betriebssysteme, auf denen wir das so aus der hohlen Hand können, also Windows, Linux, BSD, sowas in der Art. Die haben halt aufgrund ihres Alters sehr komplexe Heap-Management-Geschichten. Unter anderem haben sie das, was es bei Windows jetzt seit kurzem gibt, nämlich doppelt verkettete Listen statt einfach verketteter Listen von Heap-Blocks. Das heißt, wenn man den Kram überschreibt, muss man schon in mehrere Richtungen gucken. Also der Punkt ist ja, dass man bei so einem Heap-Overflow hat man ja die Management-Informationen von dem Heap-Management zwischen den einzelnen Nutzblöcken. Das heißt, es wird irgendwie in Block A alloziiert und in Block B alloziiert und B liegt hinter A und dazwischen gibt es Management-Informationen. Die sagen, wie groß der Block ist, die sagen, wo der vorher ist, wo der nachher ist und das sind halt verkettete Listen. Wenn man jetzt im Block A irgendwie Dinge reinschreibt und das Stück Software halt mehr Sachen da reinkopiert, als da Platz drin hätten, dann überschreibt man halt zwangsläufig den Management-Informationsteil vom Block B. Und wenn dann das Heap-Management irgendwas machen muss, zum Beispiel nur einen Block alloziieren oder einen freigeben, dann arbeitet es halt nicht mehr mit den eigenen Daten, die es für richtig hielt, sondern mit denen, die man aus irgendeinem Paket dahin geschickt hat. Und damit kann man dann Spaß haben. Das heißt, was man damit meistens hinbekommt, ist, dass man irgendeinen Pointer an irgendeine Stelle, wo ein anderer Pointer hinzeigt, hinschreiben kann. Also was da passiert ist, so eine Art Pointer-Exchange. Wer mit doppelt verkettelten Listen schon mal gespielt hat, weiß, wie das aussieht, wie man das codet. Wenn man einen Block aus dieser Liste entfernt, dann nimmt man halt irgendwie Vorgänger und sagt, du pointest jetzt auf Nachfolger und umgedreht und das ist halt so, man tauscht halt einfach ein paar Pointer aus. Genau das macht man da auch und das nutzt man halt aus, indem man diese Pointer überschreibt. Was Michael jetzt neu gemacht hat, das war durchaus interessant. Also ich hatte immer das Problem, dass bei Cisco gibt es so ein Prozess, genau weil die immer gerne ganz schnell crashen, wenn irgendwas mistig ist. Und genau weil jeder Prozess überall hinschreiben kann, haben die halt auch schon von Hause aus mit einfach Scheiße gecodet, sehr schnell das Problem, dass irgendein Prozess irgendwo hinpinselt. Also das passiert alle Nase lang. So 85% aller Fehler in Cisco sind irgendwelche Software-Crashes aufgrund von Heap kaputt. Und weil ihnen das halt auch so schon ständig passiert, haben sie da so einen Prozess, der turnt da durch die Gegend und guckt halt alle 30 Sekunden oder wenn der Router halt gerade dicke Backen hat, alle 60 Sekunden nach, ist das noch alles in Ordnung. Also läuft die ganzen Listen lang, läuft den Baum lang, schaut sich das alles an. Und wenn das alles gut ist, dann ist fein und wenn das nicht gut ist, dann crasht er halt den Router. Das heißt, crasht ihn nicht, bootet ihn neu. Und das Problem dabei ist, dass man im Unterschied zu anderen Betriebssystemen, die also fast kein anderes Betriebssystem hat sowas. Und da kann man halt irgendwie Sachen hinschicken und es gibt nicht noch eine dritte Instanz, die erstmal guckt, ob der Kram in Ordnung ist. Und das machen die halt, bevor die damit irgendwas anstellen. Also bevor die irgendeinen Block alloziieren oder freen. Und da muss man schon ein bisschen genauere Daten hinschicken. Und was Michael jetzt cooler gemacht hat, er hat eine Variante gefunden, wie man die Menge der Informationen, die man vorher schon haben muss, halbiert. Also ich brauchte 2 Pointer, die ich da genau vorher kennen musste, um die dann an die richtige Stelle zu friemeln. Und er hat aufgrund des V6-Bugs, weil der einfach das nette Feature hatte, dass man genau sagen konnte, wie lange man schreiben kann, hat es halt auf 1 Pointer reduziert. Und die zweite Geschichte, er hat halt rausgefunden, wo die Strukturen sind, um sich ein VTY zu grabbeln, also direkt irgendwie eine Remote Shell zu bekommen.
Das ist ja dann wohl eher dann so am Ende eher der GAU auf so einer Kiste.
Das ist eigentlich gar nicht so ein smarter Move, weil, also ich habe mich damals bewusst dagegen entschieden. Das Problem dabei ist nämlich, dass man mit den VTYs noch eine ganze Menge anderer Mengen von Ärger haben kann. Also klassische Variante, womit sich auch jeder Cisco-Admin immer übelst in den Fuß schießt, ist, wenn man auf diesen Kisten Debugging anmacht, die haben übel viel Debugging, wenn man zum Beispiel zu viel Debugging anmacht, dann schreibt er halt ganz, ganz viele Informationen raus für jedes IP-Paket, was er bekommt. Und man kann sich das ungefähr vorstellen, auf einem normalen Router gehen, sagen wir mal, auf einem kleinen 10 Megabit in der Sekunde durch, die muss er jetzt decoden, in ASCII umwandeln, das wird natürlich sehr viel mehr, also aus so einem 10 Byte Paketchen werden halt mal so 3-4 Bildschirmzeilen Informationen. Und die muss er dann über deine gehackte Remote Shell zu dir treten, weil blöderweise sind diese Debug-Einstellungen halt persistent. Das heißt, wenn sich der Typ ausgeloggt hat, heißt das noch lange nicht, dass das Debugging aus ist. Wenn man sich dann so ein VTY grabbelt, dann hat man auf einmal diese Informationen und dann crasht man sich wahrscheinlich erst den Router und zwischendurch hat man noch seine eigene Internetverbindung gedost. Also das ist nicht so eine gute Idee. Außerdem sind die VTYs ziemlich instabil. Und ich fand den anderen Ansatz, den er in den Folien hatte, sehr viel besser, sich direkt eine eigene Shell zu coden über diese TCB-Socket-Dinger, die so ähnlich aussehen wie BSD-Sockets. Das finde ich gar nicht schlecht. Ich glaube auch, er hat das gemacht, aber er wird es uns nicht mehr erzählen dürfen.
Tja, sehr bedauerlich. Irgendwie fliegen die Folien aber doch überall rum.
Ja, die Folien schon, aber eigentlich wäre ja der Code interessant gewesen. Also mich zumindest hätte er ziemlich interessiert.
Stimmt, den habe ich auch noch nicht gesehen.
Ja, den wird man wohl auch nicht zu sehen kriegen. Ich glaube, die ganze Nummer ist auch, hat auch viel damit zu tun, dass halt ISS mit Cisco Geschäfte macht. Und da sind halt eine ganze Menge NDAs, von denen die Welt nichts weiß. Da ist bestimmt eine Menge schiefgegangen.
Das hört sich auch so an, wenn man das Krisenmanagement sich mal so anschaut.
Also was ich
man
glaube so mitkriegt. Nicht, dass Cisco nur wegen der Präsentation so am Rad gedreht hat.
Eben.
Ich meine, die kriegen seit 4 Jahren von mir Ärger und haben sich nie so aufgeführt.
Eben, das muss schon ganz schön heftig sein, wenn die sich so hinstellen. Zumal es ja eigentlich relativ schwer ist, wenn Code einfach mal draußen ist, wie die Folien zum Beispiel, die halt einfach mal rausgeleakt sind irgendwo vorher. Das kriegt man dann nie wieder in die Flasche zurück.
Ja, ich denke auch, dass es also ISS hat sich damit sehr in den Fuß geschossen, aber ich kann mir fast vorstellen, dass das mehr auf ISS Mist gewachsen ist, diesen Aufstand zu machen. Warum, weiß ich nicht, aber es passt vom Stil her mehr zur Firma.
Jo.
Also ich habe mit den Cisco-Leuten schon wirklich viel zu tun gehabt und die hätten sich gewünscht, irgendwie mal einen anständigen Code für eine Remote Shell zu sehen.
Haben sie selber noch nicht wirklich hingekriegt, oder?
Na, es gibt ja, Cisco hat ja schon ein eigenes Security Department, sogenannte PCERT, und das sind eigentlich ganz reasonable Leute, also die ist jetzt nicht so, dass sie die Oberhacker wären oder viel Ahnung hätten, aber sie wissen eigentlich schon, wie wichtig das ist, was sie da tun. Und die schlagen sich auch ganz schön mit den ganzen Produktteams und Softwareentwicklerteams rum und sehen halt wirklich zu, dass der Kram gemacht wird. Sind vielleicht auch nicht die smartesten. Cisco gibt nicht besonders viel Geld für Security aus. Aber jedes Mal, wenn sowas kommt, dann haben die halt wieder was, was sie zu ihren Chefs tragen können und sagen können, seht ihr, ist wichtig, müssen wir wirklich machen. Also deswegen, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, dass Cisco da so viel dagegen hatte.
Tja, vielleicht haben sie jetzt ja dann Code, wenn sie den Code selbst gekriegt haben von dem Exploit für eine vernünftige Remote Shell.
Stimmt, richtig, die haben sich ja Kopien machen lassen.
Ja, vielleicht ist es ja in zukünftigen iOS-Versionen eine vernünftige Shell da.
Ja, vielleicht haben sie einfach hier V2Y umgebaut, ja.
Was erwartest du für die Zukunft auf Cisco? Bleibt das so? Kriegen die es irgendwann in den Griff?
Naja, das Witzige ist, bei Cisco ist halt ein Riesenladen, ne? Und die sehen halt einfach nur zu, dass sie ganz viel Geld machen. Die haben ja nicht dumme Leute, also die haben schon relativ coole Entwickler, also gerade in Architekturteams. Das total Irre bei denen ist, dass die schon, weil sie schon so ewig diese Softwarearchitektur haben, natürlich schon ewig wissen, dass die totale Kacke ist. Also ich meine, das wissen sie seit Ende der 80er Jahre. Und das bleibt natürlich auch nicht im Verborgenen. Und ab und zu kommen da halt mal neue Ideen. Und witzigerweise, die haben bis jetzt schon 5 komplette Rewrites von iOS gehabt. Die waren auch so richtig lauffähig und produktiv. Und iOS hat aber aufgrund dieser tausenden Images und Sonderkompilat und hast du nicht gesehen, allen möglichen Dingen, haben die ja auch ganz, ganz viele Features. Die unterstützen irgendwie die abgefahrensten Dinge in SNA-Protokollen, die nur noch 3 Leute auf dieser Erde benutzen oder so. Und damit machen die aber auch eine ganze Menge Geld. Das bindet auch die Kunden an sie, weil sowas kann eine Juniper so schnell nicht aufholen.
Rückwärtskompatibilität.
Genau, Kompatibilität mit den abgefahrensten, bescheuertsten Bugs in Deal-ISDN-Karten bei Remote-Dial-Verbindungen mit Callback oder sowas. Also so völlig verrückte Dinge. Und die ganzen Kunden haben dann bei diesen Rewrites immer rumgemeckert, haben gesagt, hier, unser komisches Voodoo-Feature funktioniert nicht mehr. Und das ist natürlich das Schlechteste für so einen Cisco-Vertriebler ever, weil dann kann er das neue Zeugs nicht verkaufen, weil ohne Voodoo-Feature geht's halt nicht. Und deswegen haben die Vertriebler immer gesagt, wir wollen die neue Version. Ich mag vielleicht alles schicker sein, aber irgendwie mit der alten machen wir Geld. Und mittlerweile sind sie halt beim 6. Rewrite, der Gerüchten zufolge doch schon, also das ist ja fast wie so ein Xbox-Release, ja, wenn die da an dem iOS rumbauen. Aber Gerüchten zufolge soll das wohl schon ziemlich cool aussehen und sie sollen wohl jetzt mittlerweile irgendwie, das hat glaube ich Lynn auch erwähnt mit dem Prozesstrennung und Modularisierung, also jetzt mal so hinbekommen, dass man irgendwie nicht immer das ganze Image neu draufschmieren muss, sondern tatsächlich irgendwie Sachen installieren kann und so.
Wir kommen zu einem modularen Cisco?
Mhm. Dann wird's richtig schlimm. Also ich meine, es gibt 2 Dinge, die Cisco im Moment security-mäßig den Arsch retten. Das eine ist einfach eine faktische. So ein Gerät muss mit den Daten, die du ihm schickst, was anfangen. Also es muss die auseinandernehmen und parsen, sonst kannst du da halt relativ wenig exploiten. Da findet man halt nicht so viel Fehler. Ein Paket-Forwarding ist eine unglaublich simple Geschichte. Man braucht exakt 4 Byte aus dem Paket, nämlich die IP-Adresse, wo sie hin soll. Und dann ist gut. Und bei 4 Byte aus einem Paket krabbeln kann man nicht so besonders viel falsch machen. So. Da, wo man was falsch machen kann, ist da, wo man selbst Intelligenz implementieren muss. Also Routing-Protokolle. V6-Logik ist eine ganz klassische Geschichte, aber auch ICMP-Logik kann man viel falsch machen. Ich meine, Cisco hat es sogar geschafft, den UDP-Echo-Service zu verkacken. Und das ist schon eine großartige Leistung. Also die haben es tatsächlich geschafft, den UDP-Echo-Service so zu schreiben, dass sie gesagt haben, wir nehmen jetzt das Paket und was da als UDP-Länge drin stand, das prüfen wir nicht, wir gucken gar nicht, ob das Paket so groß war, sondern wir schicken genauso viel einfach wieder zurück. Wir schicken einfach das Paket, wie es war, zurück. Und wenn man da halt irgendwie ein 5-Byte-UDP-Paket hingeschickt hat und in die Länge reingeschrieben hat, hallo, ich bin jetzt irgendwie 64K groß, dann hat man halt 64K Router-Speicher bekommen. Ist total klasse, weil dann kann man remote sniffen. Also solche Geschichten haben sie halt schon schnell vermeiert. Und mit dem Modularen haben sie 2 Probleme. Erstens, sie müssen mehr Dienste anbieten. Also das muss ja irgendwie gemanagt werden. Man muss ja irgendwie die Module draufkriegen und man muss das irgendwie alles machen können. Und das Zweite ist halt, warum sie bis jetzt Glück gehabt haben, sind ihre unglaublich vielen Plattformen. Also man hat halt wirklich Ich weiß nicht, was wir im Moment haben, sie glaube ich so 7 oder 8 Router-Plattformen, also 7 oder 8 CPU-Plattformen in den Router. Und keine Ahnung, ein paar 100 Router-Plattformen oder sowas. Da ist immer das Speichermanagement anders, da sieht der Speicher anders aus, das ist alles irgendwie höllisch kompliziert, das so zu bauen, dass es überhaupt auf einem funktioniert, leave alone auf allen. Wenn sie das jetzt modular machen, haben wir so ein Windows-Problem. Also dann hat man halt irgendwie eine klare Ansage, wie so ein Modul auszusehen hat und wie das im Speicher auszusehen hat, und man hat halt einfach mal eine anständige API, mit der man arbeiten kann. Und dann kann man natürlich richtig schicke Dinge tun. Also dann kann man so selektive Backdoors und selektives Sniffing und sowas.
Welcome to the Rootkit World.
Mhm. Aber da hilft uns noch Vater Staat mit einem total geilen Feature, was nämlich Vater Staat in die Ciscos reinzaubert, und das ist diese ganze Legal Interception Nummer. Das ist unglaublich großartig, weil das ist wahrscheinlich das größte Loch, was jemals in Cisco gebohrt wird. Das ist nämlich genau das, was uns vor den Terroristen schützen soll. Wenn man jetzt diese Vollüberwachung Internet haben will, dann muss man das natürlich an möglichst vielen Knotenpunkten können. Und das ist ja bei den Telefonüberwachungen durchaus so, dass sie einfach sagen können, irgendwie hier zuhören und fertig. Und das wollen sie natürlich für Internet auch super gerne haben. Und dafür gibt es dann LI-Interfaces. Interessanterweise hat Cisco selber sogar das Managementprotokoll dafür entwickelt und als Internetdraft, also als RFC-Draft eingestellt. Und da ist eine unglaubliche Menge an Komplexität dahinter, weil die müssen ja abdecken, dass sie nicht wissen, mit wem sie reden. Sie müssen beliebigen Traffic irgendwie mirrorn können und abhören können. Sie müssen das so machen, dass der Router nicht baden geht, was ganz schön schwierig ist, weil im Unterschied zu so einem PC, der sich gewöhnlich total langweilt, hat so ein Router eigentlich immer anständig zu tun, also vor allem im Internet. Die laufen schon so auf 50-60% CPU-Auslastung im Grundrauschen. Die vertragen nicht mehr so besonders viel mehr. Und dazwischendurch noch Pakete zu sortieren und tatsächlich irgendwie aus den Advanced Routing-Karten nach oben zu holen und die CPU zu fragen, ob das jetzt den Vater Staat interessiert, ist eine ganz schön teure Angelegenheit. Also dafür braucht man überall Lösungen, das heißt, man muss eine ganze Menge umbauen und die ganze Architektur ändern, und das muss ja dann auch gemanagt werden. Und das wird ja dann nicht aus NOC gemanagt, sondern das wird ja von Vater Staat gemanagt, und man weiß ja nicht, wo Vater Staat ist, also braucht man irgendwelche Krypto und so. Das wird alles so dermaßen schief gehen.
Also kurz gesagt, sie erhöhen die Komplexität um ein Vielfaches, bauen ein Sniffing-Interface ein und möglichen sogar einen Zugang von draußen, den, wenn es geht, der Administrator noch nicht mal mitkriegen darf.
Richtig. Das Ziel.
Das ist ja mal prima.
Kann man sich vorstellen, wie toll das klappen wird.
Fein, fein. Okay.
Ja.
Magst du sonst noch was erzählen?
Ich glaube, das ist so einmal der Rundum-Überblick gewesen.
Wunderbar. Dann zum Bedauern der Leute aus dem Channel, die hier alle schon sich freuen über das Interview, gibt's für die Leute auf Ciradar gleich jetzt wieder eine Runde Musik von DJ Spock auf die Ohren. Okay, und wir hören uns quasi gleich kurz nochmal.
Radio Darmstadt. Radar. Thank you.
haben wir denn FX nochmal? Du hattest nochmal einen Buchtipp.
Ja, genau, für alle, die das im Detail mal so richtig interessiert. Cisco war so nett und hat angesagt, was so in dem iOS genau unterwegs ist. Und da gibt es ein Buch von Cisco Press, das heißt Inside Cisco iOS Software Architecture, ganz grauenvoller Name, ist aber ziemlich abgefahren, ist tatsächlich von Entwicklern geschrieben und die erklären halt von der kleinsten Router-Klasse, also iOS-Router, so Sachen wie PIX und so, Router sind da nicht dabei, aber so von der kleinsten Geschichte bis halt hoch zu den richtig großen Backbone-Maschinen, also die heißen, offiziell heißen sie Cisco 12000, Inside Cisco heißen sie BFR für Big Fucking Router. Und das ist schon ziemlich abgefahren, was da so an Architektur drin ist. Also das kann man sich gerne mal angucken, auch wenn man so Hardware-Design und so eine Geschichten interessant findet. Okay. Achso, und ihr hattet mir gerade gesagt, dass dieses Lawful-Interception-Ding noch interessiert hat. Das ist, ich habe es gerade gefunden, das ist RFC 3924. Cisco Architecture for Lawful-Interception in IP-Networks.
Okay, jetzt schreiben Sie alle kräftig gerade mit. Ja. Es gab noch eine Frage, ob es alternative Betriebssysteme auf die Cisco gibt.
Ja, gibt es tatsächlich. Also es gibt, wer hätte es gedacht, Leute, die Linux auf Cisco ans Laufen gebracht haben. Ist jetzt nicht so überraschend, weil Linux gibt es ja mittlerweile für wirklich alles. Allerdings nur für die Kleinen und auch nicht als Router zu gebrauchen. Also es war mehr so als Scherz gedacht. Die Leute tendieren eigentlich heutzutage mehr dazu, sich andere Kisten hinzustellen. Also ich weiß von Henning, der in OpenBSD den BGP-Daemon schreibt, der arbeitet auch bei einem ISP und hat halt irgendwie Ciscos nur noch, um mit den anderen ISPs zu reden und im hauseigenen Netz halt OpenBSD. Das funktioniert auch ganz gut, also wenn man nicht üble Traffic-Requirements hat, dann kann man auch tatsächlich heutzutage PC-Hardware nehmen und da irgendwie coole Routing Software drauf klatschen. Es muss jetzt nicht unbedingt OpenBSD sein, da gibt es auch noch andere. Das Zebra-Projekt hat zum Beispiel was sehr Witziges. Die haben so sozusagen einen Cisco auf Linux oder auf Dollar freies Unix zum selber schmieden. Da kann man dann ein bisschen Cisco spielen. Es verhält sich auch wie eine Cisco. Es hat auch so ein CLI wie eine Cisco. Also sogar die kaputten Kommandos haben sie übernommen. Da kann man halt mal so ein bisschen BGP machen und OSPF machen und sowas. Und das funktioniert auch ganz anständig. Also wenn man nicht übelste Requirements hat, dann geht das ziemlich gut.
Okay, wunderbar. Dann beschließen wir das Ganze hiermit mal.
Gut.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, hat Spaß gemacht.
Ja, wunderbar. Vielleicht sehen wir dich, wir können dich ja mal ins Studio einladen. Wenn du magst, kannst du mal vorbeikommen. Wir unterhalten jetzt alle gleich weiter über die What the Heck? Wer mag, kann nochmal bei uns anrufen. Die Rufnummer ist 06151 87 00 100 und bis dahin gibt's noch ein wenig Musik.
Hallo, wir haben schon wieder einen Telefongast.
Hallo, Cerada.
Hallo, Enno.
Hallo. Jo, geht um What the Heck, habe ich gehört.
Genau.
Habt ihr da spezielle Fragen oder soll man euch einfach erzählen, was einem da so widerfahren ist?
Ja, erzähl doch mal einfach so, was dir widerfahren ist, die Monate, die Wochen davor und dann halt insbesondere What the Heck.
Oha, ja, die Jahre davor war natürlich das Warten an der Tür und das Scharren und Kratzen, dass es endlich wieder ein Camp gibt. Da haben wir 4 Jahre auf ein neues niederländisches Camp gewartet, da war einige Zeit vorzubereiten. Ja, prinzipiell gab es dann ja die Zeit mit der Hacktrain-Vorbereitung, die sich dann ja letztendlich irgendwie als weniger effektiv erwiesen hat, weil das ja alles nicht so geklappt hat. Naja, dann eben umgeplant auf eigentlich irgendwie Leihwagen. Und dann sind die Leute ja aber auch so inkonsistent, ob sie jetzt mitfahren wollen oder nicht. Und das Allereinfachste war dann öffentlicher Zug, also Public Transport Kram, das funktioniert immer. Dafür haben wir dann irgendwie Fahrgemeinschaften im Zug gebildet und uns so nach und nach auf der ganzen Route mit anderen Leuten getroffen. Das war ganz lustig, weil ich irgendwie alleine losgefahren bin und wir dann zu 11 ankamen. Das war dann auch ganz okay. Kann ich ja nicht weiterempfehlen, weil die Deutsche Bahn die abgefucktesten Züge irgendwie auf der Trasse Deutschland-Niederlande einsetzt, die ich je gesehen habe. Also da wäre jeder Viehtransporter bequemer gewesen. Ja, aber die Tage davor bei mir wenig spektakulär, weil irgendwie nichts gemacht, am Morgen davor gepackt und dann halt hingefahren. Ja, aber What the Heck an sich war halt ziemlich geil. Also das mit dem Shuttle hin vom Bahnhof hat dann ganz gut funktioniert. Und das Gelände selbst war ja einfach mal irre. Wetter, ja gut, hat man ja wahrscheinlich gehört, das ging hin und her von über 30 Grad bis irgendwie wahnsinnig Niederschlag und Gewitter und so hatten wir alles dabei.
Arschkalt. Von Sonnabend auf Sonntag in der Nacht war es richtig kalt.
Irgendwie bei mir nicht. Ich weiß nicht, ihr habt irgendwas falsch gemacht.
Hast du einen Human-Heizkörper dabei gehabt?
Ja, ja, klar. Zum einen muss man immer zu zweit ins Zelt, dann ist das nicht so kalt. Und zum anderen irgendwie hat Woodstock, wie mir erzählt wurde, auf dem Drainagensystem genau gestanden. Weswegen wir da irgendwie jeden Morgen fröhlich gefrühstückt haben auf dem Rasen, während irgendwie die Leute im Osten des Camp-Geländes da noch fleißig am Wasserpumpen und irgendwie Bötchen fahren waren und so. Die haben es irgendwie scheiße erwischt. Also deswegen mit dem Wetter, das war ganz okay, weil irgendwie die meisten Sachen, wo es geregnet hat, habe ich eh verpennt oder irgendwo drin gesessen. Und naja, insofern fand ich das gar nicht so schlimm. Also so, man muss nur an den richtigen Stellen campen, dann klappt das ganz gut. Ja, Lecture-mäßig habe ich irgendwie wie immer, glaube ich, gar nichts gesehen, außer den Jabba-Vortrag, der, wie zu erwarten war, wahnsinnig gut war und sehr interessant. Einziges Problem da war, dass es so stark geregnet hat, dass man halt die ganze Zeit durch dieses extrem laute Prasseln kaum was gehört hat. Das ging aber ganz gut, weil man einfach mit seinem Deck halt diese Zelt-Infoline da anrufen konnte und dann den Ton vom Speaker-Mikro direkt am Ohr hatte. Das war eine sehr gute Lösung dafür. Und naja, ansonsten lustige Leute wie immer. English Pete, ich verstehe nicht, wie man in so kurzer Zeit so bekannt werden kann, aber der hat das ja ziemlich auf die Spitze getrieben. Ich glaube, der war 3 Stunden da und kannte das ganze Campgelände.
Hello, I'm sorry, I'm English.
Hello, I'm English Pete, how are you? Ich weiß nicht, wie oft ich den Satz gehört habe. Ja, der war ja wirklich ein sehr lustiger Typ. Also der war auch so mehr oder minder unser Zeltnachbar, ich glaube 2 Zelte weiter oder so hat er gepennt. Das durfte man dann jeden Morgen und jeden Abend noch mitbekommen, wenn er aufstand oder ins Bett ging. Ja, ach, aber ich fand an sich war es eine ziemlich geile Veranstaltung. Also irgendwie, es gab kaum was, worüber man sich wirklich hätte aufregen können, außer irgendwie, dass das WLAN nicht tat. Aber ich habe auch nicht erwartet, dass es tut.
Ja, ich glaube, es ist ja hinreichend nachgewiesen, dass WLAN Managed Mode bei solchen Veranstaltungen einfach broken by design ist.
Ja, es klappt irgendwie nicht. Aber ich hatte ja Kabel dabei. Aber ich muss sagen, ich habe auch verdammt wenig mein Notebook genutzt. Also ich bin mit einer Akkuladung über das ganze What the Heck gekommen irgendwie. Und ich habe wieder unglaublich geil nachweisen können, dass OpenBSD doch wesentlich besser ist als Linux. Es war ganz einfach. Ich habe hier so ein ThinkPad 600E, wo kein Linux irgendwie Sound drauf machen wollte. Und egal, wer von diesen dummen Linux-Fanatikern sich rangesetzt hat, sie haben es alle nicht gebacken bekommen. Dann habe ich die OpenBSD-CD genommen, reingelegt, out of the box installiert und hatte Sound. Zeigt mal wieder, OpenBSD ruled.
Die haben doch die schicksten Jacken gehabt.
Ja, klar, hatten die schicksten Jacken. Mareike, die ich auch grüßen muss, sonst kriege ich wieder Schläge, hat sich auch direkt irgendwie OpenBSD Bikini und T-Shirt und Pulli und so weiter gekauft. Also alles, was man so braucht.
Du wird gerade angekündigt, dass du jetzt gesteinigt wirst.
Oh ja, ach, ich werde regelmäßig gesteinigt, das ist nicht weiter schlimm.
Prima. Ja, also die Jacken, für die, die nicht dort gewesen sind, es gab halt Jacken in Übergröße. Also sie waren irgendwie wahnsinnig groß und sie hatten sie auch bis grob geschätzt, was ich da so gesehen hat, 5x oder so, keine Ahnung. Also wer mich kennt,
hier da 5x gab.
Ja. Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht so der kleinste und schmalste bin, aber ich habe tatsächlich eine Jacke angehabt, die mir bis zu den Knöcheln ging und wo ich selbst mit größten Durchstrecken der Arme nicht mit den Fingerspitzen ans Ende des Ärmels gekommen bin. Das ist mir zum ersten Mal in meinem Leben passiert.
Ja, die Jacken sind einfach geil. Also gelbe Jacken mit Reflexstreifen und Oakmears die drauf. Was ich an diesen Oakmears die Sachen einfach geil finde, dass die wirklich auch von der Qualität her brauchbar sind. Ich habe mir irgendwann mal auf dem Kongress so einen Oakmears-SSH-Pulli gekauft, weil es einfach kalt war. Und den habe ich immer noch. Die Dinger sind irgendwie kuschelig und warm und tun und so weiter. Und die Jacken sahen jetzt auch nicht aus, als wären die schlechtesten. Das sind halt nicht so doofe Merchandising-Artikel, sondern Sachen, die man wirklich so den Tag über verwenden kann. Das finde ich immer ganz angenehm, wenn da nicht nur irgendein Logo drauf ist und man die Dinger aber nicht benutzen kann.
Ja, das tut ja ganz gut.
Ja, dann gab es ja auch wieder zumindest den Versuch, irgendwie eine Fire-Launch aufzusetzen, auch wenn die diesmal nicht so riesig wurde wie letzte Mal. Ich denke, beim nächsten Camp werden wir das mit einem noch größeren Teil wieder gut machen.
Noch mehr Bier.
Mehr Bier, mehr Zelte, mehr Party, mehr Koks, mehr Nutten, alles, was wir so brauchen. Das sollte auch wieder klappen nächste Mal.
Jo.
Denke ich, da bin ich sehr zuversichtlich. Ja.
Genau, mit Bier, 7 Fass hatten wir diesmal. Wir haben es letzten Tag rausgekriegt. Zum Kämpfen war dann alle ab und nicht nur unsere Ecke.
Eben, ja, ach, und da haben ja genug Leute zum Schluss auch noch Bier und Dope abgeschmissen und Süßigkeiten, alle, die gefahren sind. Oh, 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 das war nicht gut. Also, da ist ja einiges noch hängen geblieben. Ja, was mir einfach aufgefallen ist, fand ich die Veranstaltung so im Vergleich zu anderen Camps, ich fand, die war so sehr chillig oder entspannt. Also ich habe nichts irgendwie mitbekommen, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, dass irgendwo gestresst wird oder irgendjemand irgendetwas zu hektisch tut, als es gerade nötig ist. Das fand ich einfach sehr schön. So alles lief irgendwie und grundsätzlich war ja auch alles da, was man brauchte, aber man hatte irgendwie nicht den Eindruck, dass da irgendjemand großartig mit irgendwelchen Kram überfordert wäre oder irgendjemand was überorganisiert oder so. Das fand ich sehr angenehm.
Ja, es hat zwar nichts funktioniert, aber nein, stimmt überhaupt nicht. Es hat ziemlich viel funktioniert. Eigentlich hat fast alles funktioniert.
Die Grundversorgung war da. Wir hatten Duschen. Wir hatten viele Duschen, die warm waren.
Was? Wo?
Jetzt auf dem Camp.
Echt? Die waren warm?
Ich habe jeden Morgen warm geduscht.
Ich nicht.
Wir hatten die linke Dusche war kalt, die mittlere war warm, die rechte war
heiß. Die andere war kochend heiß.
Ja, genau.
Aber ich fand ansonsten, es gab erstmal genug Duschen. Ich glaube 15 Stück in der einen Ecke und 5 in der anderen oder so. Also grundsätzlich gab es eine Menge Duschen, die waren auch häufig warm. Es gab irgendwie echte Toiletten und keine siffigen Dixie-Klos, also die gab es ja zusätzlich, aber man hatte so brauchbare Toilettencontainer überall. Man hatte relativ gut überall Zugang zu Wasser, Strom, okay, war halt vieles
ja, Zugang, so. Zugang zu Wasser war überall da, das stimmt wohl.
Ja, besonders in, wo war das, A1, A2, die hatten ja fließend Wasser im Zelt.
Ja, die Jungs vom CCC, die Ecke, die hat mir auch echt leid getan.
Die haben es echt scheiße getroffen, ja. Ich habe gesagt, wie immer, die Ossis saufen ab, das haben wir hier mit dem Oderbruch gehabt oder dieser Sache und da auch schon wieder. Das passiert irgendwie immer da. Bin ich ganz froh, dass wir da in der 5 sicher waren.
Ja, Woodstock hat irgendwie den besten Platz gehabt, wenn ich ja, da so an Gelände gelaufen bin. Ja. Also, ich muss auch sagen, mein Zelt ist komplett trocken geblieben.
Ja, also ich meins auch. Also das Einzige, wo ich überhaupt Tropfen abbekommen habe, war, als es irgendwie warm wurde und sich drin zu viel Kondenswasser gebildet hat. Da muss man halt zusehen, dass wir die Feuchtigkeit noch rausbekommen. Aber ansonsten keine Schwierigkeit mit irgendwas. Also wir haben es mehr als gut getroffen, würde ich meinen.
Jo. Okay. Dann rufen wir jetzt noch auf, weiter anzurufen.
Ja, wunderbar.
Wir haben noch eine Stunde Sendung. 06151 87 00100. Wer möchte als nächstes anrufen? Und bis dahin gibt's ein bisschen Musik von DJ Spock. We'll be right back.
So, und schon sind wir zurück mit dem neuen Anrufer bzw.
Anruferin, die Frauenquote gern hochtreiben möchte. Und zwar habe ich die Maike jetzt hier.
Hallo.
Servus.
Servus.
Ja, erzähl mal, was hast du denn so auf der Waterhack erlebt?
Ja, ja, eigentlich habe ich ja ungefähr so das gleiche erlebt wie Enno, weil wir immer hintereinander hergedackelt sind. Nein, so schlimm war es nicht. Aber weil ein paar Sachen wurden ja schon ausgelassen. Und zwar wollte ich gerne was über das Megabit-Zelt erzählen. Ich weiß ja nicht, wie viele da so drinne waren. Aber das war wirklich ganz toll, sowas habe ich noch nie gesehen. Ein riesiges Zelt, also wie so diese Zirkuszelte, die da aufgebaut waren. Voll mit Flippern, irgendwelche 80er-Jahre-Musik, eine Bar und ganz viel so mit Sitzen und Laptop und ganz chillig und das hat mich fasziniert. Und irgendwann an einem Abend hatten sie dann auch so einen tollen Tanzboden, der dann so lustige, bunte Lichter da gemacht hat, wo sich dann ganz viele so hinreißen haben lassen, da mal ein bisschen abzutanzen und so. Unter anderem haben wir auch YMCA bekommen mit Feuerwehrmann, Polizist, Bauarbeiter und Buck Blue. Als Ersatz für Indianer. Wir hatten keinen Indianer. Aber er wollte sich auch nicht anmalen lassen. Na egal. Ja, das war auch sehr lustig. Dann hatten wir da vorher noch so einen Kerl, der da, weiß nicht, ob das welche gesehen haben, auf jeden Fall ist es auch noch auf dem Video drauf, der da so abging mit zu Tainted Love. Viele werden es vielleicht noch kennen. Ja, das war sehr lustig.
Ja, du wolltest Enno noch berichtigen.
Ja, und zwar haben gerade gab's nochmal irgendwie Diskussionen wegen, wie viele Duschen wir denn hatten. Also ich meine, wir hätten pro Duschcontainer so 8 Duschen gehabt, ungefähr. Und wir hatten an einer Seite 3 und auf der anderen Seite habe ich nochmal einen entdeckt, einen einzigen. Das war irgendwie bei dieser Crew Area. Also hatten wir ja insgesamt irgendwie 20 Duschen. Das fand ich schon nicht schlecht. Und er hat nicht jeden Tag warm geduscht. Ja, das hätten wir auch schon mal. Und auf jeden Fall genug Toiletten und all sowas. Also ich fand's super. Ich fand's insgesamt echt sehr toll.
Hast du denn auch irgendwelche Vorträge angehört?
ja, ein. Nein, also diese ganzen Opening Speech und Closing Speeches und so, die habe ich mir alle angehört. Und dann noch einen von einem Freund, wie Enno, glaube ich, schon erzählte, wo man kaum was verstanden hat über Jabba. Aber das war's auch schon, weil wir haben die ganze Zeit Volunteer gemacht. So Infopoint Volunteer und so. Hat man so lustige Mützen bekommen, so mit Info drauf und so. Und irgendwelche komischen Männchen, die so Magneten an den Händen haben und so. Naja, so was man eigentlich nicht braucht, aber ganz nett so.
Ja, du hast ja sogar eine holländische Zeitung geschafft.
Ja, ja, das war irgendwie Allgemeine Dageblatt oder so. Und, oh Gott, das war wohl sowas wie Bild. Weil wir haben irgendwie gesagt, ja, es geht so, die laufen einem nicht so hinterher. Was haben sie geschrieben? Zu viele hitzige Nerds auf dem What the Heck. Total bescheuert. Und da mussten wir uns da irgendwie, ja gut, okay, wir hätten ja nicht mitmachen können, aber wir waren so 3 Mädels, Kerstin, Zeitet und ich, die dann sich da irgendwie posieren, so vor mit Laptop in Zelt und hinsetzen und so tun, als wären wir beschäftigt und all sowas, was wir den ganzen Tag nicht gemacht haben, sondern irgendwie die ganze Zeit nur in der Sonne gehockt haben. Ja, und irgendwie haben die dann nur Scheiße geschrieben. Auf einmal war ich 19 und wir kamen alle aus weiß ich nicht, aus Darmstadt oder so. Dabei komme ich gar nicht aus Darmstadt. Obwohl,
das wäre Darmstadt schön.
Ja, auch schön wäre.
Dann könntest du ja vorbeikommen ins Studio.
Ja, stimmt. Das wollte ich sowieso irgendwann mal machen. Ich weiß ja nicht, was ich erzählen sollte, aber naja. Das war eine interessante Sache.
Da fällt mir schon was ein.
Ja.
Maike, hast du die Hängematten ausprobiert auf der Waterhack?
Nein.
Nicht?
Nein. Ich habe mich einmal reingeschmissen und bin dann irgendwie so halb auf dem Steiß geknallt, aber irgendwie länger habe ich nicht drin gewesen. Ich habe gesehen, dass Leute da drin geschlafen haben.
Also ich habe es 3 Stunden drin ausgehalten. Das war eigentlich ganz bequem.
Cool. Ja, das war ja so ein irgendwie Sonnensegel, so ein größeres, ne, das irgendwie angeleuchtet wurde von so schönen bunten Farben.
Genau.
Und ach, das war wirklich toll. Ich habe gerade gefragt, wie alt ich bin. So. Ich bin 18, nicht 19. So, das haben wir jetzt auch berichtigt.
Das wird jetzt für alle Ewigkeit im Stream hier verewigt.
Genau.
Wirst du immer 18 bleiben.
Ja.
Ja, was gab's denn sonst noch so Tolles?
Ja. Katja. Katja mit der Decknummer Fuck. Ja, hatte sie, kann ja nichts mehr. Also weiß ich nicht, es gibt ja auch schon so eine Katja-Fanseite jetzt irgendwie auf dem Wiki. Ah ja, vielleicht sollte ich erstmal erzählen, wer Katja ist.
Das war
Katja hat ihre Titten gezeigt. oder ihre Brüste vielleicht besser zu sagen.
So?
Und zwar vor der Webcam, glaube ich. Oder so. Auf jeden Fall war ich gerade zu diesem Zeitpunkt, wo Katja ihre besten Stücke in die Kamera halten wollte oder auch live präsentieren wollte, bei euch da in diesem Radiosender oder Radiocontainer, was auch immer. Ja, das, ich wollte nur Grüße loswerden, dann kommen die mir da mit dieser Katja an, die da irgendwie, naja, ein bisschen Aufmerksamkeit braucht oder weiß ich nicht. Ahnung. Fand ich doch sehr faszinierend, als dann Tabasco also losrannte und naja, lassen wir das. Ich habe gehört, er wurde auf halbem Weg von seiner Freundin abgefangen. Okay, ich glaube, jetzt werde ich zu ausschweifen. Ja, das fand ich auch ganz lustig. Es war wirklich sehr lustig und alle, die nicht mitgekommen sind, haben wirklich was verpasst. Also auch vielleicht, weil vorher meinten die Leute ja, oh, so viel Geld und so, 150 Euro. Gut, ich habe nur 120 bezahlt wegen Early Bird, aber naja, also ich fand, das hat sich echt gelohnt. Förster nicht. McFly, was sagst du dazu? Hat sich das gelohnt?
Der sitzt noch auf dem Klo, glaube ich.
Ach Mann, ertappt.
Aber ich war 11 Tage da und es hat sich gelohnt, denke ich mal.
Ja.
Ich habe auch 120 bezahlt.
Genau. Ja, ich fand auch, es hat sich gelohnt.
Für 11 Tage auf jeden Fall.
Ja, ich war nur, ach Gott, wie lange war ich da? 5 Tage war ich da. Aber ich hätte locker 11 Tage machen können. Das hätte ich echt mal machen sollen. Wir haben uns echt geärgert. Also wir wären mal lieber früher auf ihn gefahren. Blöde Hacktrain. So, habe ich jetzt auch mal gesagt. Ja.
Jetzt kannst du noch ein bisschen über OpenBSD lästern, dann passt es wieder.
Lästern?
Du bist zurückgesteinigt.
Ich bin begeistert. Nein, also ich habe ja diesen tollen Pulli erworben und diesen tollen Bikini. Also da bin ich mir echt begeistert, muss ich schon sagen. Also den Pulli für 18 statt 30 und so was. Ja, und den Bikini, obwohl, also erst wollten sie mir den Bikini irgendwie verkaufen, für billiger, wenn ich Fotos machen lasse oder sowas. Was habe ich denn doch nicht gemacht, habe ihn trotzdem verbilligt bekommen.
Anprobieren im BSD-Zelt.
Ja, ungefähr so. Das habe ich nicht mit mir machen lassen. Ich habe ihn trotzdem billiger bekommen. Ja. Aber irgendjemand hat ein Foto davon gemacht. Jetzt hat er das irgendwie auf dem Handy oder so. Ja, egal, das ist unwichtig. Naja, wurde mir berichtet.
Im Radio sieht es eh keiner hier.
Ja. Mir wird es egal sein. Ach so, und die T-Shirts fand ich toll. Wer hat sich denn ein T-Shirt gekauft von euch? Nicht die OpenBSD, sondern die vom What the Heck.
Ja, also da ich gar nicht da war, konnte ich mir auch schlecht eins kaufen.
Ja, aber Skew.
Ja, Skew ist gerade ans Telefon gerannt.
Oh, Mann!
Sind wir quasi ganz alleine hier.
Toll. Ich komme jetzt echt verarscht vor.
Ja, tut mir leid.
Da warte ich so lange, ja? Und dann?
Ich hab doch noch jemanden auf einer Leitung. Hallo, Tabasco, ey.
Hallo.
Och, du Scheiße.
Servus, Tabi.
Hallo, liebe Mikey.
Tabasco, ey.
Verbreitest du Gerüchte?
Nein, das habe ich so selber bekommen. Das habe ich so gehört. Wer hat mir das denn erzählt?
Ja, ja, jetzt kommen die Ausreden.
Nein, das hast du mir selber erzählt.
Kann gar nicht sein.
Doch, das hast du mir selber erzählt. Wir standen da auf dieser Lichtung. Ach ja, wenn Detik noch zuhört, den möchte ich gerne grüßen. Pro Eis essen, möchte ich nur gesagt haben. Vielleicht haben das ja ein paar Leute mitgekriegt.
Tabasco, was hast du denn zu berichten?
Ja, vielleicht kann ich diese Story mal quasi falsifizieren. Also Katja gab's gar nicht, es ist alles ausgedacht.
So, da habe ich aber andere Bilder gesehen.
Und Videos. Aber genau. Egal. Nein, also wir haben da so eine lustige Radiosendung gemacht. Wussten gar nicht, was wir für Content machen, also so ähnlich wie bei Zera da immer. Und dann stürmte so eine Dame bei uns rein und meinte, sie würde I Flash My Boobs, wenn sie eben so ein uraltes DOS-Spiel bekommt, das sich MAX nennt, Max, Mechanized Assault, bla, irgend sowas, so eine Command & Conquer-Abklatsche. Das haben wir dann übers Radio gesagt. Ich habe ein bisschen danach gegoogelt, was das eigentlich ist. Dann ist sie wieder weggegangen und 15 Minuten später hat sie dann wieder angerufen. Ja, sie hat das Spiel. Ja, und dann ging die Sache so los und meine beiden Radiokollegen Sven und Dirk waren schon ganz warm und dann hatte sie uns auch noch die IP von ihr, irgendwie ihrer Webcam, die sie in ihrem Camper drin hatte, durchgesagt. Die haben wir dann nochmal im Radio durchgesagt. Und dann war nicht mehr viel mit Webcam, mehr so ein Dia-Show. Ja. Und irgendwann ging es dann drum, unsere Sendung ist fast vorbei. Und dann meinte sie, ja, das Spiel läuft, sie wäre jetzt bereit. Und dann haben wir irgendwie dann das letzte Lied gespielt, haben die Mikroregler runtergerossen und sind losgerannt. Ja. Und dann in E1, in dem Matchfeld, in dem wir auch selber gecampt haben, ging dann da quasi die Show. Und dieses schöne Bild, was man im Wiki so sieht, da fehlt auf der rechten Seite quasi noch das Gesicht von Sven, was da so, sagen wir mal, sehr nah dran war. Aber ich war da nicht in der Nähe, muss ich zugeben.
Musst du zugeben?
Wieso denn nicht?
Ja, weil das gestimmt hat, was du gesagt hast. Auf halbem Weg hat mein Deck geklingelt. Oh, Sven sagt gerade, ich soll den Namen unserer Show sagen. Die Show hieß natürlich Stackenblocken.
Was ist denn das?
Das war eine Game-Show, die in Deutschland, also in Deutschland für spaßig gehalten wird.
Stackenblocken.
Stackenblocken.
Hat der auch Inhalt? Hat die auch Inhalt, die Show?
Nee, das war ja das Tolle. Also kein Inhalt.
Sehr lustig. Ja, gut.
Aber also es hat ja dann quasi nach der, ich glaube, wir hatten 2 Stunden Sendezeit und nach der ersten Stunde hat sich ja dann der Content selbst produziert, als dann eben Katja reinkam.
Ja. Okay. Das
ja,
wird
ja.
Sich schon bessern als vorher.
Ist da noch jemand im Studio?
Ja, da sind noch eine ganze Menge Leute.
Ah, McFly.
Ja, und Rip. Und DJ.
Ja.
Ja, ansonsten, was ging da noch so? Also Megabit war natürlich sehr groß. Also großartig. Also ich bin ja quasi schon, ich glaube, 2 oder 3 Tage vor dem ersten eigentlichen Eventtag da gewesen. Und da war das schon alles so halb aufgebaut. Das lief aber noch nicht alles. Vor allem diese Automaten eben nicht, nur die Flipper und so. Und ich glaube, einen Tag vor dem Event oder am ersten Eventtag habe ich dann gesehen, dass die 2 Automaten, die da standen, eben MAME-Maschinen waren. Also dieser schöne Arcade-Emulator. Und dann waren da eben so um die, weiß ich nicht, 200 Spiele pro Maschine drauf und auf der einen natürlich Metal Slug. Ja, und dann habe ich natürlich einiges an Zeit da quasi vor diesen Flimmerkistchen verbracht.
Das haben wir auf Video, das weißt du, ne?
Das habt ihr auf Video?
Ja.
Oh, scheiße.
Metal Slug!
Echt? Das wird ja ein lustiges Video. Wann wird
ja.
das released?
Was?
Wann wird das released?
Ja, hoffentlich am Wochenende. Wir wollen das jetzt zusammenschneiden da.
Das ist gut.
Wochenende.
Das ist gut. Ja, was gab's noch? Die Ferry Dunst war da. Der große CCC-Dome mit der Bar. War da eigentlich mal jemand? Also ich habe das aufgrund des hohen Mate-Preises so ein bisschen boykottiert.
Ich bin da ein paar Mal da gewesen. Das war eigentlich ganz cool da.
Ich war eigentlich immer öfter bei dir, McFly.
Ja, irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass sich die gesamte CCC-Bereich so ein bisschen getrennt hat in den Teil, der bei uns war. Also von den Berlinern halt Seabase und Freifunk und der ganze Rest. Und dann halt der Rest der Berliner, die offiziellen, die waren dann halt alle da im CCC-Village.
So ein bisschen kam das vorüber, ja.
Ja, aber ab dem dritten Tag, würde ich sagen, ist da ziemlich viel hin und her gelaufen eingetreten.
Ja.
Also von denen waren auch ziemlich viele bei uns, muss ich sagen, und wir waren ziemlich häufig drüben.
Wasser treten vor allem.
Genau, nachdem es bei denen dann so feucht geworden ist.
Ja, bei uns auch. Also war nicht schön.
Wir lagen günstig, hatte ich das Gefühl.
Ja, das hatte ich auch.
Sehr trockener Boden.
Naja, wir hatten ja das Glück, dass wir den Wohnwagen von Sven hatten und da noch ein bisschen trocken pennen konnten. Aber das Zelt, was ich davor aufgestellt hatte, wo unser Equipment quasi drin lag, da hätten wir dann auch gut und gerne ein paar Goldfische. Also, naja. Lustig
ja,
war es nicht.
Ich habe es von irgendwem mitgekriegt. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der mir das erzählt hat, der man so schön erzählt hat. Wie, dass es sich irgendwie komisch angefühlt hat, als er morgens aufgewacht ist, aber es war halt alles trocken im Zelt und der gesamte Boden und die Seiten haben sich so komisch angefühlt und dann hat er halt vorne das Fliegengitter einmal aufgemacht und damit ist dieser Boden, der da ist ja vorne immer noch so ein bisschen hochgezogen, so 5 Zentimeter, ist dann halt einmal umgeklappt und so ein 5 Zentimeter hoher Schweif vom Wasser ist halt dann im Zelt reingelaufen.
Oh Gott, ich kann mir leid.
Nicht schlecht.
Bis zu dem Zeitpunkt, wo er es aufgemacht hat, wo das Fliegengitter das hochgehalten hat, war alles noch relativ dicht und trocken.
Wahnsinn.
Ja, irgendjemand hat auch in seinem Blog geschrieben oder so, dass er sein Zelt war komplett trocken, nur die Wiese unter ihm komplett nass und es hat sich so ein bisschen angefühlt, als würde er auf einem Wasserbett schlafen.
Ja, wenn man ein gutes Zelt hat, hat das doch was, oder?
Ja.
Wie weit war es eigentlich zum Meer? Für den Fall, dass man rausgeschwemmt wurde. Dass morgens im Zelt aufgewacht ist und...
Sehr weit. Wir waren ja mitten im Land.
Ja, wir hatten auch unser eigenes Meer.
Richtig.
Jo. Habt ihr das gesehen, dieses Foto? Ich weiß nicht, wer es gemacht hat mit... da waren noch so Schilder aufgestellt von wegen...
Ich glaube, davon hat jeder ein Foto gemacht, Maike.
Du hast es gemacht?
Davon hat jeder eins gemacht.
Mhm. Also. Zum Beispiel erzähl ich von Seite 1.
Ich hatte keine Kamera dabei.
Ich habe mindestens 4 Leute gesehen, die da vorbeigelaufen sind. Also, der große Pütze mit dem Drink More Water Schild.
Weil ausgerechnet hinter diesem Schild hat sich ein See gebildet von Größe, also echt... Das ist echt Ironie. Naja, gut. Wenn es da so viele von gibt, dann kennen das ja auch schon alle.
Also, das kennen sie wahrscheinlich alle.
Und wir hatten doch einen See.
Auf Flickr ist das bestimmt. Ja, wir hatten, im Chaos Village gab es ja angeblich dann auch einen See, der gleich benannt wurde, den Lake Pritloff.
Oh Gott.
Und den Fiebigfjord. Ja. Die hatten da wohl Spaß.
Raketen gab es ja auch. Also ja, nicht genau. Nur zum Hinstellen, sondern zum Hochballern auch.
Ja, das war auch spaßig. Also, wir haben zwar nur 2 oder 3 effektiv wirklich geschossen und die anderen sind eigentlich nur so verpufft, aber war doch ganz cool. Gibt auch viel Videomaterial davon und einiges an Bildern.
Für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, mit Hilfe von Luftdruck und etwas Wasser und einer Flasche.
Die guten PET-Plastiks.
PET-Plastik, ja, stimmt. Ja, da kriegt man ganz viel zustande, so ganz hohe Raketen und so. Das war mal wieder eine Enno-Idee.
Natürlich, wer sonst?
Ja, wer sonst?
Tja, ja. Was für ein Lied sollen wir eigentlich gleich nochmal spielen?
Ja, ich hätte gerne. Das habe ich ja schon vorher angekündigt. Von Panic, Heilige Säure.
Das habt ihr bestimmt nicht da, oder?
Doch. Das haben wir gerade da.
Habe ich nämlich vorher geschickt.
Verdammt. Bist du jetzt ruhig, Mensch?
Ist ja gut.
Okay, wollen wir das erstmal hören?
Macht ihr mal.
Ja.
Wir hören uns danach wieder.
Okay.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind... Ich bin... Nun... Also... Ich mach mal die Musik an. Seht, ich experimentierte mit heiligem Saft. Hörte, das gibt Kraft, dass man alles rafft. Fraß meine Portion und ich merkte schon, ich war kein Mensch, sondern ein Elektron. Zufällige Fluktuation, Gedankenlegion. Ein Bewusstseinsstrom mit 42 Ohm. Was früher ich gekannt, wurde seltsam verzerrt. Ich begriff, dieses Land war unerhört gestört. Mein Kopf war ein Brandherd, auf dem brodelte ein Topf aus Gedanken, welche sich auf einem hohen Niveau befanden. Und ich merkte, wie sie mich langsam überrannten. Ich fühlte mich zudem bedroht von Tischkanten. Und so beschloss ich in Panik, etwas zu tun. Ich war mir sicher, ich dürfte nicht ruhen. Denn ich dachte, dass wenn ich dächte, dass das nichts rächte. Und ich wusste, dass ich das früher oder spät noch rächte. Seht, ich probierte die heilige Säure. Hört, wie ich für euch meine Schaltkreise scheure. Ich erzähl euch vom Fraktal, dem Ding im Ding, von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging. Seht, ich probierte die heilige Säure. Hört, wie ich für euch meine Schaltkreise scheure. Ich erzähl euch vom Fraktal, dem Ding im Ding, von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging. Und immer wieder ertappte ich mich, wie ich innerlich an dem Gedanken wachte. Ich dächte nur an mich. Und sicherlich war das auch richtig, nur nicht so, wie ich mir das ausmalte. Oh, jetzt bezahl ich fürchterlich. Und als ich dachte, dass ich dachte, dachte ich, dass ich dachte, dass ich an Denken dachte. Hä? Sagte. Ich dachte, dass ich beim Denken an das Denken etwas machte. Und so verschachtelte ich mich und lachte. Die Sache war verrückt und ergab trotzdem Sinn. In jeder Schachtel ist natürlich noch so eine drin. Und wenn du diese aufmachst, siehst du dann, dass man in dieser wieder eine Schachtel finden kann. Und jede Schachtel, jeder Karton, jede Box, jede Kiste, die du danach findest, stand schon immer auf deiner Wunschliste. Denn das Auspacken dieser Dinge ist allein das Erlebnis. Alles gleich und anders, so lautet das Ergebnis. Seht, ich probierte die heilige Säure. Hört, wie ich für euch meinen Schaltkreise scheure. Ich erzähl euch vom Fraktal, dem Ding im Ding, von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging. Seht, ich probierte die heilige Säure. Hört, wie ich für euch meinen Schaltkreise scheure. Ich erzähl euch vom Fraktal, dem Ding im Ding, von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging. Meine Zimmer waren gefüllt mit prächtigen Schätzen. Angesichts der Herrlichkeit musste ich mich erst mal setzen. Wer hätte das gedacht? Seht hier auf meine Wände. Bei der Struktur meiner Tapete klatsche ich freudig in die Hände. Und in der Küche fand ich ein Sonnenblumenkernbrot. Kein Kern mit gleicher Farbe, ich fand blau, grün und rot. Und jeder schmeckte anders, das konnte ich schon sehen. Allein durch den Geschmack konnte ich alles verstehen. Und später hörte ich Musik, die klang wie's Himmelreich. Ein Gebilde aus Logik und kein Ton klang gleich. Oh, diese Geistesnahrung war wie die Offenbarung. Ja, dieser Tag war eine unglaubliche Erfahrung. Ich rat euch, gebt euch den heiligen Saft. Ich sag euch, das gibt Kraft, weil man alles rafft. Presst eure Portion und ihr merkt schon, wer keine Angst vom Denken hat, gewinnt ein Telefon. Seht, ich probierte die heilige Säure. Hört, wie ich für euch meine Schaltkreise steuere. Ich erzähl euch vom Fraktal, dem Ding im Ding, von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging. Seht, ich probierte die heilige Säure. Hört, wie ich für euch meine Schaltkreise steuere. Ich erzähl euch vom Fraktal, dem Ding im Ding, von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging. Seht, ich probierte die heilige Säure. Hört, wie ich für euch meine Schaltkreise steuere. Ich erzähl euch vom Fraktal, dem Ding im Ding, von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging.
Jo, das ist ja wieder Darmstadt und deswegen erzähle ich euch jetzt mal wieder was von unseren nächsten Meta Rhein-Main-Chaos-Days. Die meisten haben ja mittlerweile schon gemerkt, dass wir das relativ regelmäßig hier machen. So Zielgröße einmal im Quartal, auch wenn es nicht klappt. Wir kommen also eher auf, würde ich mal sagen, 2 bis 3 im Jahr mittlerweile. Die dritten sind jetzt in Darmstadt, das ist direkt nach der nächsten Sendung. Das ist nämlich von den 2. bis 4. September. Ja, was werden wir dort anbieten? Wir haben 5 verschiedene Threads. Thread heißt, das sind halt Themen, die nicht kollidieren. Das sind Datenschutz, IT-Security, Biometrie, Überwachung und Kryptographie. Zu jedem dieser Themen werden wir das ein oder andere Programm haben. Bei Kryptographie werden wir ein paar interessante Vorträge über GPG, CA-Assert, elliptische Kryptographie und andere Sachen haben. Zum Thema Überwachung mal sehen, die Interessierten wissen sicherlich schon. Zum Thema IT-Security ist bei uns ein relativ fetter Hacking-Contest. Da steht mittlerweile jetzt auch alles fest und wir laden euch halt ein, mal auf unsere Homepage zu gehen und vielleicht mal auf die Seite des Hacking-Contests dann da weiterzugehen und dann einfach mal gucken, ob ihr nicht vielleicht Bock hättet, da mitzumachen. Gesucht werden da Teams, Teamgröße bis 10 Leute. Da gibt's dann ein VMware-Image, wo ein Linux draufläuft, wo die Standardsachen sicher sind, aber dann halt so selbstprogrammierte PHP, Perl, C, Python oder sonst was Applikationen drauf laufen, die halt ein paar Sicherheitslücken haben, die man dann halt auf der eigenen Kiste sicher machen muss und auf den anderen Kisten halt, wenn es geht, exploitet und da flext. Das sind so 20 Zeichen lange Zeichenketten, wegklaut, die Dateinamen sein können, Dateien halt, Datenbankfelder oder was auch immer. Ja, zum Thema Datenschutz werden wir was haben. Ein paar tolle Sachen. Ich will das nämlich alles erzählen, dass wir in der nächsten Sendung, direkt vor der Sendung, mal schön was dazu erzählen können. Ich wollte jetzt euch deswegen nur mal auf die Homepage schubsen. Die ist zu finden unter http://mercd.meterrheinmain.de. Und dann hoffen wir jetzt noch auf einige fleißige Anrufer. Wir sind zu erreichen unter der 06151 87 00 100. I'm Jo, wir haben schon wieder einen Angerufenen.
Nein, diesmal ein Anrufer. Merit?
Ja?
Du hast auf der WhatsApp Hack am Netzwerk mitgearbeitet.
Genau, ich habe das WLAN-Netz mit betreut dort.
Und dann kannst du mal sicherlich erzählen, was euch da alles aufgefallen ist.
Oh, wir hatten halt eine ganze Menge Spaß. Also angefangen mit dem Aufbau haben wir am Donnerstag. Die Woche davor, bevor der Event eigentlich losging, sind wir halt abends angekommen. Ja, standen dann nur diese beiden Bauwagen und das POC. Dann haben wir uns erstmal versucht, Strom zu legen mit dem POC mit ungefähr 20 Netzwerkverlängerungsschnüren, weil wir nichts Längeres da hatten, damit wir überhaupt Strom haben. Und das hat dann leider nicht so geklappt, dann mussten wir schlafen gehen. Am nächsten Tag haben wir dann halt erstmal den Strom geregelt und die Server aufgebaut und so weiter und so fort. Ja, Internet gab es eigentlich relativ früh, weil das Orga-Haus über einen DSL-Anschluss verfügt hat, wo wir dann auf die Bäume geklettert sind und ein Netzwerkkabel rübergeschmissen haben, wo wir uns dann reingesteckt haben. Und dann konnten wir zumindest schon mal so ein bisschen IP verteilen für ein paar Leute, die halt den Webkey dann hatten. Und
wie lange ist der geheim geblieben?
Auch relativ lange eigentlich. Das Netz hieß am Anfang halt HomePAR und hatte nicht die offizielle Bezeichnung. Und der Wim von OpenBC, der halt das ganze Equipment gesponsert hat, der hatte uns halt so einen riesengroßen Rundstrahler mitgebracht mit 18 dBi und da konnte man halt mit einer das eigentlich das komplette WTH-Gelände so ausleuchten. Das haben wir dann halt auch mal getestet, sind wir halt mal so zum anderen Ende gelaufen und haben halt 0% Packet Loss gehabt. Also solange da nichts war, war das eigentlich relativ gut. Die Probleme kamen dann halt erst, als das richtige Netz aufgebaut wurde. Und da hatten wir dann halt aus Sicht der WLAN-Seite mit einigen Unzulänglichkeiten im Backbone-Netz zu kämpfen. Dass halt zum Beispiel auf den Switches Broadcast-Filter eingeschaltet waren, was dann natürlich verhindert hat, dass die DHCP-Anfragen richtig angekommen sind. Dann, was gab es denn noch? Ja, zum Beispiel hatten wir dann noch das Problem, dass ein Bug in den WLAN-Karten dazu geführt hat, dass einige A-Pakete halt öfters verschickt wurden, als sie eigentlich verschickt werden sollten, was halt erheblichen Abtraffic in den einzelnen Segmenten verursacht hat. Dazu kam, dass der zentrale Router, auf dem die offiziellen IP-Adressen konfiguriert waren, von außen gescannt wurde und aufgrund dessen halt eine Unmenge an ARP-Anfragen in die einzelnen Netzwerksegmente geblasen hat, weil die Juniper halt ständig versucht hat, die IP-Adressen aufzulösen, was die Situation nicht wirklich verbessert hat. Ja, als die Veranstaltung dann richtig losging und die Leute dann angefangen haben, ihre eigenen Access Points aufzubauen, hatten wir halt das Problem, dass die Interferenzen mit unseren Access Points halt beträchtlich waren, aufgrund der Tatsache, dass das Gelände an sich halt sehr offen war und dann nicht irgendwie Mauern dazwischen waren oder so, sondern halt nur ein paar Zelte. Und das war halt nicht gut.
Die schirmen ja dann
die Qualität des WLANs.
Die schirmen ja doch nicht so gut ab.
Nee, also auf den einigen, wo, also in den Lokationen, die halt so ein bisschen entfernter lagen, wo dann halt die Bäume dazwischen standen, die halt so Schneisen gebildet haben, also zum Beispiel im BSD-Zelt oder halt auf E1 hinten, da ist zumindest nach den User-Berichten das WLAN noch besser gewesen, aber auf der Main Area war es halt teilweise oder größtenteils unusable. Wir haben unser Bestes gegeben, aber das hat halt die Technik nicht hergegeben. Mit FB ist man halt auf die wenigen Kanäle beschränkt.
Ja, das ist nicht zu wenig.
Die liegen halt auch nicht weit genug auseinander und dann auf so einer Veranstaltung, wenn man halt so viele Benutzer hat, das ist halt eine schwierige Sache.
Ja, es waren ja auch relativ viel ARP-Traffic da drauf und Broadcast-Traffic, das war ja teilweise bis an die 70, 80 oder sogar 90% ran auf dem WLAN.
Ja, leider hat das Team von XS4All, das Netzwerk hat relativ groß designt und also für das WLAN stand halt ein /20 zur Verfügung und das war halt ein Segment auch in den WLAN, sodass sich halt der Traffic über alle verteilt hat immer und das ist halt, ja, nicht unbedingt die beste Lösung gewesen. Wir hätten uns halt eigentlich eher gewünscht, dass wir einen wesentlich kleinere Zellen bekommen hätten und einen eigenen sozusagen WLAN-Backbone, damit wir den Traffic halt richtig zu den DHCP-Routern und zu dem Uplink halt bekommen, aber das war halt leider nicht möglich.
Wie könnte man das lösen?
Ja, genau halt so, indem man halt einen, also so wird es auch auf dem Kongress gemacht, da gibt es dann halt eigene Switches für das WLAN. Sodass halt das WLAN-Netz ungestört läuft. Weil es ist auch zum Beispiel so, dass die Access Points, die wir eingesetzt haben, das waren Zoe-Chris-Boxen, und die booten halt übers Netz. Das heißt, da startet halt das BIOS einen DHCP-Loader, der zieht sich halt ein kleines PXE-Image und von da aus zieht er sich einen Kernel per TFTP und das bootet dann und dann zieht er sich noch seine Konfiguration zusätzlich und dann läuft er halt. Das hat halt den Vorteil, dass wenn man Änderungen machen muss, wie das jetzt halt der Fall war, als dann auch ein paar Bugs aufgetreten sind, dass man das halt relativ schnell deployen kann.
Neues Image verteilen.
Genau, genau. Und wir hatten dann halt auch noch so ein paar Spielereien eingebaut. Und zwar gab es dann halt noch so ein kleines Tracking-System, was man halt sich über das Web-Frontend angucken konnte, wo man halt ein bisschen nachschauen konnte, wo man jetzt irgendwie, wo die Access-Points stehen und wo sich halt einzelne Stationen befinden, was so halbwegs perfekt funktioniert hat. Was jo. Aber, glaube ich, nicht viele Leute benutzt haben, weil wir das nicht so publik gemacht hatten.
Was magst du sonst noch erzählen vom Botzack?
Ja, außer, dass das Wetter nicht unbedingt das Beste war und man sich eher so vorkam, als ob man im Dschungel wäre, weil tagsüber halt oftmals die Sonne geschienen hat und dann abends es halt immer schön geregnet hat, war es ansonsten doch eigentlich ganz nett. So, die Duschen waren okay. Die Polizisten waren nett, die da waren, die man vorher angekündigt hatte.
Die mit den rosa Bändchen.
Ja, genau, die mit den rosa Bändchen die ganze Zeit vor ihrem Wagen gesessen haben und nicht wirklich was getan haben. So. Aber die haben schon gesnifft so. Also die haben halt gesehen, was wir dort im WLAN machen. Weil wir hatten für die Rogue Access Points haben wir dann über den Host-API, den OpenBSD, da kann man halt über so eine BNF-Sprache halt definieren, was halt mit Access Points passieren soll, in denen halt Datenverkehr ist, und die wurden dann halt, die Clients, die sich halt dort eingebucht haben, halt in einem bestimmten Radius, wo halt die Antennen dann standen, wurden die dann halt einfach deauthentifiziert. Und dann konnten die halt das WLAN halt nicht benutzen. Zumindest zu diesem Access Point. Das hatten wir halt nicht überall stehen, aber halt in einigen Bereichen. Und das haben die Bullen halt gesehen und haben uns natürlich ausgefragt, wie wir das machen und so, und haben denen das halt mal erklärt. Ja.
Jo.
Aber die waren eigentlich ganz nett.
Ja, sie waren relativ einfach zu vertreiben. Man musste halt nur eine Kamera rausziehen und dann, also wenn die vom Zelt rumgelungert oder sind oder so, wurden sie eine Zeit lang mal lang gelaufen und da ist einfach eine Kamera aus der Tasche gezogen und sie sind hinter den Zeltwänden weggesprungen. Mhm. Ich möchte nicht auf Spots of Head.
Genau. Ja, ja, und der Hannes hat ja auch so ein schönes Poster da aufgehängt, so ein nettes Plakat, so Hacking is not a crime. Das war auch ganz nett eigentlich.
Ja.
Und die Anzugssituation, also um nochmal was zu den Jacken zu sagen, vor 4 Jahren zur Hall war es ja so, dass es so geregnet hat. Und da hat der Wim, also dieser Merchandise-Mensch von OpenBC, hat sich halt entschlossen, okay, diesmal mache ich halt Regenjacken. Deswegen gab es halt 4 verschiedene Regenjacken. Einmal halt so diese 2 dicken mit Orange, in Gelb und in Blau. Und dann halt einen kleinen nochmal in Blau und in Grün. Und die hat er dann halt uns auch am Anfang gegeben. Wir sind so nach ein bisschen Werbung gelaufen. Und die haben es eigentlich relativ gut verkauft, muss man sagen. Weil das Wetter dann halt doch nicht das Beste war.
Ja, ich habe auch so eine.
Und also bin ich irgendwie mit dem Auto gekommen am Montag, glaube ich, das war halt ein voller LKW, so ein kleiner 4,5 Tonner mit Klamotten drin. Und das war halt ganz schön spaßig, das alles auszuladen. Also hinten an dem OpenBSD-Zelt war halt ein Container, wo halt nur die ganzen Klamotten drin standen. Und aufgrund der Vielfalt, die er ja diesmal hatte, wie man schon gehört hat, Bikinis und so weiter und so fort, vor allem hat er sehr aufgestockt, was Frauenklamotten angeht, ist er da halt schon eine ganze Menge losgeworden. Und man hat halt auch eine Menge Leute gesehen, die dann halt mit irgendwelchen Klamotten rumgelaufen sind, weil die halt qualitativ echt gut sind.
Ja, sind echt fein. Fand ich auch. Also ich finde die auch ganz gut. Ich habe es zwar gerade nicht an, aber im Studio wäre die Jacke, glaube ich, auch ein bisschen unpassend.
Und Bier gab es natürlich auch wieder. Es waren irgendwie 900 Flaschen Guldendrag da, die dann halt irgendwie am Sonntag waren die schon alle. Und naja, also zur Alkoholsituation muss man ja noch dazu sagen, was glaube ich noch keiner gesagt hatte, dass es ja verboten war, überhaupt starke alkoholische Getränke zu besitzen. und geschweige denn zu verkaufen. Und das war halt ein Problem, weil sich die OpenBSD-Crew darauf eingestellt hatte und eigentlich eine große Bar organisiert hatte und irgendwie 200 Flaschen Wein und was weiß ich nicht gekauft hatte und den dann halt nicht loswerden konnte.
Tja.
Weil halt die Betreiber keine Lizenz gekauft hatten.
Tja, in manchen Ländern ist das ein bisschen schwieriger.
Ja, die Situation soll wohl auch ein bisschen dramatischer geworden sein seit den letzten 2 Jahren. Also es gibt halt wohl wesentlich mehr Auflagen jetzt für solche Veranstaltungen. Auch was zum Beispiel die Feuersituation betrifft. Da durfte man ja zwischen den einzelnen Gebäuden und Zelten, was auch immer, was dort stand, halt keine Objekte aufbauen. Und es musste halt immer dieser 2 Meter Mindestabstand eingehalten werden. Und ansonsten hat halt die Feuerwehr rumgestresst. In Form von, sie hätten die Veranstaltung halt schließen können zum Beispiel. Was zum Beispiel Netzwerktechnik hat man auch noch den Spaß, dass halt so ein Mensch mit einem Rasenmäher am Dienstag über die Fiber gefahren ist und die Fiber gecuttet hatte. Und gerade in dem Moment, als derjenige vom Netzwerkteam halt die Fiber neu gespleist hat, gab es halt den Überregen und alle hatten schon Angst, dass der irgendwie in diesem Kanal da ertrinkt. Geschweige denn halt, dass die Fiber halt rausgespült wird, was halt auch hätte möglich sein können und dann wäre sie unter Umständen halt gerissen. Das war natürlich nochmal ein großer Schock für alle. Nachdem halt das Problem behoben war, gab es dann noch den Fall, dass wir Stromtests gemacht haben mit den Servern und dabei festgestellt haben, dass die Leute, die diese Pilze verteilt haben, wo der Strom rauskommt, eine zu kleine Sicherung eingebaut haben. Das hat sich so ausgewirkt, dass wenn der Strom wieder eingeschaltet wurde, natürlich alle Sicherungen rausgeflogen sind aus dem Ding und die Server ausblieben. Gut, und nach dem Stromtest hat halt der Head of Security, der Head of NOC, Entschuldigung, aus Versehen das verkehrte Kabel rausgezogen und dann ist halt die Juniper immer abgestürzt und die hatte halt leider ein korruptes Flash und dann mussten sie halt eine ganze Weile das, die Konfiguration recovern. Das war halt auch nicht so schön. Das hat dann halt die Freude auf das Internet doch etwas gedämpft am Dienstag für ein paar Stunden.
Ja, im Großen und Ganzen finde ich aber, dass es ganz gut funktioniert hat. Also das Kabelnetz war ja wirklich ohne Tadel.
Sie haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Also es gab halt Schichtbetrieb für das Kabelteam in 2 Schichten und auch für das AppUse-Team. Und also die haben halt wirklich alles versucht, um Loops und Broadcast-Storms und was man nicht so alles auf den Veranstaltungen trifft, hat zu minimieren und die Leute dann halt auch so schnell wie möglich auszuschalten, die halt sowas gemacht haben. Also einer ist ja zum Beispiel derjenige gewesen, der hat, glaube ich, im Megabitent dort die Man-in-the-Middle-Attacken gemacht hat, den sie halt relativ fix gefunden haben, wo es auch das Bild auf dem Wiki gibt.
Ja. Abuse, ist da viel los gewesen?
Es gab, glaube ich, 2 oder 3 Anrufe. Einer der Anrufe hat dazu geführt, dass irgendwie am Samstagabend das Abuse eine Access-Liste gesetzt hat, die aus Versehen alle Leute aus dem Internet ausgesperrt hat. Was kurzzeitig nicht ganz so spannend war. Aber ansonsten ist da, glaube ich, relativ ruhig gewesen. Also man hat nicht viel davon gehört.
Ja, so üblich,
ist nicht so wie auf dem letzten Kongress gewesen.
Ja, so die üblichen Defacements, die sonst immer durchs Wiki laufen, sind mir auch irgendwie verborgen geblieben.
Ja, also sie haben einen relativ entspannten Eindruck gemacht. Und meines Wissens nach mussten sie auch nicht den Port zu den Polizisten rüberlegen.
Der
für die Monitoringbox. Also fliegt auch ins Nord nebenbei mit an einem dedizierten Port. Gut, da hatten wir jetzt halt keinen Zugriff drauf, aber die Jungs haben das halt mit Grep bearbeitet, also sie hatten da keine wirkliche Management-Konsole. Und das war halt eher so on the fly installiert, also sie haben das nicht irgendwie mit großartiger Vorbereitung gemacht.
Wie, ihr wollt Daten? Ihr kriegt Daten.
Ja.
Okay.
Noch Fragen?
Ja, ich würde sagen, wir sind hier gerade alle glücklich.
Das ist schön.
Wir bedanken uns nochmal für deinen Anruf.
Ja, kein Problem.
Und dann würde ich sagen, spielen wir jetzt nochmal ein vorletztes und vielleicht auch schon letztes Stück Musik und wir hören uns sonst erstmal nach dem Lied und dann in einem Monat wieder.
So, das war die 39,5. Ausgabe von Cerada. Ihr hört uns hier wieder in einem Monat. Am 1. September?
Am 1. Ja, genau. Am 1. September, am 2. September, am 3. September.
Denn wir werden jetzt ganz viele halbe Sendungen kriegen. Wir machen nämlich das Cerada von den Metra Mein Chaos Days. Und zwar am Donnerstag die ganz klassische Cerada-Sendung, die mal ein bisschen erzählt, was halt alles passiert und wie alle kommt und so weiter. Prima. Dann in der Nacht vom Freitag auf Sonnabend gibt es einen längeren Block.
7 Stunden.
7 Stunden. Direkt von der Veranstaltung. Am Sonnabend haben wir dann selbst tagsüber einen Block. Von 2 Stunden, 1 Stunde, 2 Stunden.
2 Stunden, ja.
Wo wir mal richtig fachlich hier aus dem Studio Sendung machen werden mit ganz tollen Gästen. Aber das erzählen wir euch alles in der nächsten Sendung. Und in der Nacht vom Sonnabend auf den Sonntag gibt's dann nochmal
5 Stunden ab 1 Uhr, glaube ich.
5 Stunden ab 1 Uhr.
Mhm, genau.
Dort hört ihr alle Arten von der klassischen Cerada-Musik. Da wird jeder von uns einmal sicherlich sich an die Musik setzen dürfen. DJ, Tabby, Nanok. Auch ich werde mich da nochmal um die CD-Player prügeln. Jo. Was haben wir noch? Sonst sehen jetzt alle glücklich aus.
Jo, ziemlich.
Heute war ziemlich viel los im Channel. Deswegen grüßen wir jetzt einfach nochmal den Channel Cerada und natürlich den Channel CCC. Jeweils eine Raute davor. Für die, die es nicht wissen. Gut, wir bedanken uns, dass ihr uns zugehört habt und sagen, schlaft gut, gute Nacht. Hier war der McFly.
Hier war der Squelcher.
Chaney.
Der Maddock.
Der Rip.
Und DJ Spock.
Das war's. Bis zum nächsten Mal.
Gute Nacht.
Tschüss.